Hallo und herzlich willkommen bei der 24. Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern. Und wie immer natürlich auch heute wieder mit Florian.
Und mit Ruth. Hallo. Wenn unser Podcast ein Adventskalender wäre, dann wäre jetzt Weihnachten.
Gibt's Geschenke?
Nein. Darfst du Schokolade essen?
Das kann ja nicht immer Weihnachten sein.
Ja, das wäre schrecklich, wenn immer Weihnachten wäre.
Das wäre absolut furchtbar.
Es ist jetzt eigentlich komplett nicht zeitgemäß das Thema, aber es gibt ein wunderbares Buch von der die Mathematikerin Hannah Fry, glaube ich, heißt die, wenn ich mich nicht täusche. Die hat ein schönes Buch geschrieben, die Mathematik von Weihnachten, und da beschreibt sie die Auswirkungen von dem, was wäre, wenn immer Weihnachten wäre. Also wenn du jetzt quasi wirklich den Weihnachtsbaumverbrauch hochrechnest auf jeden Tag Weihnachten und den Truthahnverbrauch und alles andere, und am Ende endet es dann so, dass du so quasi, ist ja auf Großbritannien bezogen, und es endet damit, dass irgendwie ganz Großbritannien irgendwie so eine dystopische, apokalyptische Landschaft ist, die nur entweder von gigantischen Monokulturen von Tannen Bäumen oder von riesigen Hühnerfarmen bevölkert ist, mit einem gewaltigen Schadstoffausstoß und sonst irgendwas. Also es wäre nicht schön, wenn immer Weihnachten wäre.
Ja, dann sind wir froh, dass das nicht so ist. Es ist immer noch ein bisschen trist draußen. Ne? Also ich hätte jetzt irgendwie auch nichts gegen ein bisschen Weihnachtsstimmung und Lichter und Fröhlichkeit. Aber immerhin ist ja jetzt ab heute, hier in Österreich zumindest, ab heute, wo wir diese Folge aufnehmen, der Lockdown vorbei.
Ja, der eh allen wurscht war, der Lockdown, aber.
Naja, mehr oder weniger. Aber ich finde das schon irgendwie sehr seltsam irgendwie. Also ich bin immer noch in dieser Lockdown-Stimmung. Es ist fast so, als würde man jetzt gar nicht mehr auf die Idee kommen, dass man jetzt irgendwie was anderes machen könnte, als das, was man die letzten Wochen so gemacht hat.
Ja, also da schauen wir mal, oder? Wenn das jetzt hier in einer Woche gesendet wird, wer weiß, was dann schon wieder ist.
Ja, überall auf den Barrikaden und sonst wo. Na, kann eh sein, dass man sich dann schnell wieder dran gewöhnt, aber ich habe es nur gemerkt, weil ich irgendwie einfach gesehen habe, dass wieder Geschäfte offen sind heute, und dann habe ich mir gedacht, ah ja, stimmt, es ist ja jetzt wieder alles offen, also noch nicht ganz alles, aber vieles. Aber ja, es ist irgendwie, es hat sich jetzt noch nicht so bei mir dieses Juhu-Gefühl eingestellt.
Naja, für dich und für mich ist es ja sowieso noch immer so, wie es fast das ganze Jahr über war. Also unseren eigentlichen Job können wir ja immer noch nicht machen, was ja, Auftritte angeht. Das ist ja immer noch zu.
Daran. Mhm. Aber in 2 Wochen soll wieder alles aufsperren, ne?
Ja, sollen tut viel, aber ich glaube noch nicht dran, dass das zumindest in den Theatern viel passieren wird. Erst müssen die ja mal offen haben, und dann müssen Leute kommen wollen. Und es ist halt irgendwie, selbst wenn sie offen haben, dann haben sie halt irgendwie offen mit nur halbe Belegung maximal und irgendwie mit Test vorher und mit Masken aufhaben die ganze Zeit und keine Gastronomie. Und wenn ich jetzt Publikum wäre, ich hätte auch keinen Bock drauf. Ich würde auch sagen, ja, ich warte lieber, bis es wieder vernünftig ist, bis ich so ein quasi einen Theaterabend haben kann, wie es halt so ist, wo ich dann nachher noch an der Bar sitzen kann und Spaß haben kann und alles.
Ja.
Wird da jetzt auch nicht gehen.
Also es geht ja auch genau um diese Unbeschwertheit auch, ne, die einfach ein Kulturkonsum vermitteln soll, unter anderem natürlich. Ja. Und das ist genau diese Unbeschwertheit, gibt es halt immer noch nicht. Und das ist, geht das Ganze ein bisschen am Sinn der Sache vorbei.
Ja, also wir haben jetzt ein paar Shows schon, glaube ich, irgendwie stehen im Kalender, also ein paar sind Outdoor, also Open Air, die werden wahrscheinlich stattfinden. Ein paar stehen auch Indoor im Kalender, aber ich bin da, wenn ich auf der Bühne stehe, dann glaube ich dran, aber davor. Und es ist natürlich schon schön, wieder sowas machen zu können, aber so richtig, mir geht's dann wahrscheinlich so, wie es ein Publikum geben würde. Es ist halt nur der halbe Spaß, wenn es halt nicht so sein kann, wie es eigentlich sein soll. Und ich meine, bei dir im Planetarium wirst du das gleich. Also du wirst jetzt vermutlich auch nicht von Schulen gestürmt werden, die darauf warten, dass sie ihre Kinder wieder in kleine, luftige, abgeschlossene Planetariumsräumlichkeiten schicken können, oder?
Es wird ja die ganze Zeit durchgelüftet. So ist es ja nicht. Aber nein, überhaupt nicht. Also es ist ja auch, hier sind zumindest bis Ende des Schuljahres alle externen Veranstaltungen an Schulen sowieso verboten. Und ja, ich meine, es gibt eine gewisse Schulautonomie, aber ich denke mir, Schulen haben im Moment ganz andere Probleme und irgendwie, was die Sommerveranstaltungen angeht, habe ich auch schon einige Absagen wieder bekommen von Veranstaltungen, die schon letzten Sommer abgesagt wurden und auf 2021 verschoben wurden.
Da habe ich auch gerade einen Sprung verschoben. Ja, also, tut mir sehr, also München, liebe Münchnerinnen und Münchner, ich komme, die Show, die ich letztes Jahr im Frühjahr spielen hätte sollen bei euch, die 100-Sterne-Geschichte, die ich jetzt dieses Jahr im Mai, also jetzt in 2 Wochen machen hätte sollen, die ist jetzt nochmal verschoben auf nächstes Jahr und auch ein paar andere, also...
Was du schon letztes Jahr nicht machen konntest, kannst du wieder nicht machen.
Genau. Ja, na, erzähl doch dir was Schönes.
Aber wir wollen uns da jetzt nicht, genau, wir wollen uns ja auch nicht irgendwie aufregen, weil das ist ja schon ein bisschen so First World Problems. Ne?
Genau. Wir machen Videos, wo wir erzählen, wie arg alles ist, wie die ganzen anderen Schauspielerinnen und Schauspieler.
Schlimm wir sind, genau. Na bitte, nein, reden wir bitte nicht. Bitte nicht. Reden wir doch lieber über die schönen Dinge, die auf anderen Planeten stattfinden. Wenn schon auf der Erde so arg zugeht, wir müssen noch mal ein bisschen über den Mars reden, glaube ich. Also ich hoffe, es geht euch noch nicht auf die Nerven. Schon wieder Mars. Aber es gibt halt jetzt im Moment gerade einfach voll viel Action am Mars. Und es geht natürlich um unser aller Lieblingshubschrauberlein Ingenuity.
Ja, ich habe.
Bist du da up to date?
Ja, ein bisschen. Also ich habe gehört, dass natürlich irgendwie so ein zweiter und ein dritter Flug stattgefunden hat seit dem ersten, wo wir in der letzten Folge drüber gesprochen haben. Und ich habe auch irgendwas gehört, aber jetzt keine Details. Und ich habe irgendwo gelesen, dass ein vierter Flug nicht funktioniert hat, dass aber ein neuer geplant ist und vielleicht hat er doch funktioniert in der Zwischenzeit. Also ich bin da nur so, ich habe nur so nicht genug Zeit gehabt, mir alles im Detail anzuschauen.
Genau, die österreichischen Medien haben sich natürlich sofort in ihrer Depressivität irgendwie auf den misslungenen vierten Flug gestürzt. Ich habe vorhin gelesen, vierter Flug gescheitert und so. Nein, es war nur, das Ding ist halt irgendwie nicht sofort abgehoben und sie haben es um einen Tag verschoben und es ist dann am Freitag erfolgreich vonstatten gegangen und das ist ziemlich cool, der vierte Flug nämlich. Also das war jetzt der vierte in der Serie der Technology Demonstration, ja, also da ging es um dieses, funktioniert's überhaupt, ja, und der vierte Flug war deswegen super, weil er wirklich weit gegangen ist.
Okay, einmal
rundherum. Das Ding ist 103, genau, einmal rundherum, von der anderen Seite wieder zurück, naja, nicht ganz, aber 130 Meter.
Okay.
Ja. Das ist schon ganz schön viel, ne? War 2 Minuten in der Luft. Ist 130 Meter in eine Richtung geflogen, in ungefähr 5 Meter Höhe und 130 Meter wieder zurückgeflogen.
Okay. Ja, das ist schon was.
Und du klingst jetzt nicht so beeindruckt.
Nein, ich bin schon. Ich habe es nur gerade mir vorgestellt. Also es ist schon, ich weiß ja, dass wenn man sich anguckt, wie weit die Rover so kommen, also die haben ja über ihre ganze Lebensspanne, die teilweise mehrere Jahre sind, kriegen die vielleicht ein paar Kilometer hin.
Eben.
Ja, also das genau. Sind, wenn du jetzt auf einen Schlag gleich mal 130, ich meine, das ist klar, da steht nichts im Weg. Also da kannst du gleich mal irgendwie 130 Meter am Stück fahren, ohne dass der Sorgen machen muss, dass du irgendwie gegen einen Stein fliegst.
Genau, und vor allem in der Marsatmosphäre ist überhaupt sehr wenig im Weg. Das ist irgendwie geht flott durch. Und da gibt's auch ein super Foto, das vom Rover, von Perseverance aufgenommen worden ist. Ich finde das so süß, einfach die Marslandschaft. Und in der rechten oberen Ecke sieht man so ein kleines schwarzes Ding, was ein bisschen wie ein Vogel oder ein Insekt ausschaut. Und das ist halt Ingenuity, wie es gerade davon fliegt. Das ist irgendwie, ich finde das irgendwie so rührend. Ich weiß auch nicht. Ich kriege da immer gleich dieses NASA-Gefühl, gell? Dieses we boldly go where no man or woman has gone before. Und man ist dann irgendwie gleich so emotional dabei. Also ich zumindest. Mich beeindruckt das schon sehr. Schaut euch das an. Ja. Wir verlinken das Foto. Also es ist sowieso alles auf Twitter, ne? Also die NASA ist da ziemlich gut und aktualisiert alles die ganze Zeit. Also wenn ihr die Mission verfolgen wollt, dann tut ihr das am besten auf Twitter. NASA JPL. Aber wir verlinken das natürlich alles. Und jetzt, wie geht's weiter? Jetzt kommt der Übergang von der Technology Demonstration zur Operations Demonstration. Also sie haben sich entschieden, das Month of Ingenuity, die 30 Tage, die dann nur geplant waren für diese Demonstration, ob es überhaupt geht, ne, auszudehnen und jetzt in eine Operationsdemonstration überzuführen. Das heißt, wir schauen uns jetzt nicht mehr an, ob es überhaupt geht, das Fliegen, sondern was geht, wie viel geht. Ja? Und es ist jetzt über die nächsten Monate eigentlich, sind jetzt immer wieder Flüge geplant, also nicht mehr so oft, jetzt immer nur mehr so alle paar Wochen, vielleicht einmal im Monat oder so. Und das soll aber bis Ende August gehen und immer wieder neue Limits durchbrechen an Höhe, Distanz, Geschwindigkeit und so weiter. Ja? Das heißt, das Ding fliegt jetzt quasi einfach mal voraus, ne?
Und gibt es nämlich so Ziele, also keine Ahnung, irgendwie maximale Weite, maximale Höhe oder sonst irgendwas in der Art?
Es ist jetzt noch nicht so viel klar. Ich glaube, sie machen das so on the fly, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist immer dann, dass den nächsten Flug planen, wenn der vorherige erfolgreich war. Aber es sind jetzt einfach One-Way-Flüge geplant. Ne? Also es ist jetzt nicht mehr so, dass es die Basis, auf der von der aus Ingenuity operiert hat, das Wright Brothers Field, wie das übrigens heißt, ne? Das ist irgendwie, ja, wird es jetzt verlassen und wird jetzt in eine Richtung quasi wegfliegen und sich dort umschauen und dann, je nachdem, was dann für Daten zurückkommen, wird dann die weitere Flugroute geplant werden. Es soll ja irgendwie schon natürlich mit dem Rover koordiniert fliegen, also es quasi sich anschaut, wo der Rover auch hinfahren könnte, ne? Also dass irgendwie Luftaufnahmen macht von diversen interessanten Gebieten und dergleichen. Ne?
Hat der genug Energie dafür? Ich dachte, der muss immer so am Rover irgendwie anstöpseln, ja, und nachladen oder
das,
irgendwie so.
Ich habe mir das auch gedacht. Zuerst haben sie sich so angekackt, ja, das ist irgendwie, ob es überhaupt die erste Nacht überlebt, das Ding, ja. Und na, eh klar, ne? Konnte man nicht so sicher sagen, ja. Aber natürlich war alles großartig und easy cheesy. Ja? Das Ding muss sich nicht mehr andocken, sondern hat seine eigenen Solarzellen obendrauf und anscheinend funktionieren die sehr gut.
Ja, das ist ein bisschen so, wie wenn man so einen neuen Laptop oder ein neues Handy kriegt. Also am Anfang, wenn es neu ist, da scheißt man es voll an und legt es so ganz vorsichtig hin und alles immer in der Tasche. Ja, genau. Wenn du es irgendwie 3 Monate hast, dann nimmst du es und schmeißt es in der Ecke und stellst die Kaffeetasse drauf. Und
ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen, ja.
Ja, cool.
Aber es ist auf jeden Fall, also es ist schon immer noch, glaube ich, etwas ganz was Besonderes, dass es dieses Ding da einfach auf einem anderen Planeten herumfliegt.
Ja, na, wir haben.
Es ist immer wieder die Gefahr, dass man dann zu hohe Erwartungshaltungen ein bisschen hervorruft und dann sehen Leute die Fotos und denken sich, naja, ich weiß nicht. Aber ich hoffe, es ist für euch auch so emotional.
Ja, na, ich finde es super. Hast dich schon beworben als Astronautin? Ja. Lisa, such dir gerade wieder.
Ich weiß. Na, ich habe es schon ein bisschen überlegt, aber irgendwie habe ich mir dann gedacht, bin ich jetzt vielleicht doch schon alt genug, um nicht mehr Astronautin werden zu wollen?
Naja, ich weiß nicht. 50 war das Limit, glaube ich.
Ja. Soll ich mich bewerben?
Ja, warum nicht? Da kannst du mal erzählen.
Ja, das Einzige, was man braucht, ist eine flugärztliche Untersuchung und das kostet halt irgendwie 300 Euro.
Ja, ach, das kann man crowdfunden. Das kann man sich später. Aber das wäre doch cool, weil da könnte man irgendwie, das gibt schon Podcasts aus dem Weltall. Das wäre doch, da könnte man doch mal was wirklich Cooles machen. Dann hockst du auf der.
Stimmt, oder? Von der ISS?
Ich habe keine Ahnung.
Also es gibt Leute, die YouTube-Videos machen.
Ja, YouTube-Videos. So. Aber
Live-Podcast von der ISS.
Nein, aber ich weiß nicht, ob's wirklich Podcasts schon im All aufgenommen worden sind. Wahrscheinlich, aber ich weiß jetzt nichts davon. Aber es ist dann, gut, die ISS, bis du dann mal ins All fliegen würdest, gibt's die ISS eh nicht mehr. Dann müsstest du
vielleicht.
Naja, die wird ja schon 2024, glaube ich, ist jetzt so der aktuelle Zeitpunkt, weil die Russen haben gesagt, also die offizielle Lebenszeit der ISS, also wie sie geplant ist und finanziert ist, das läuft jetzt langsam aus und Amerika ist irgendwie ausgestiegen und Russland gemeint, sie betreiben es vielleicht noch bis 2030 rum weiter, aber jetzt haben sie gesagt, vielleicht machen schon früher Schluss, so 24, 25. Also die wird jetzt nicht mehr beliebig lang da oben rumfliegen. Aber dafür China hat ja gerade eine neue gebaut. Also musst du dann irgendwie, lernst du wahrscheinlich Chinesisch, wenn du Astronautin wirst.
Ja, irgendwie Russisch lernt man sowieso, weil das ist irgendwie die Zweitsprache quasi auf der ISS. Ich glaube, das ist schon noch irgendwie, zumindest in dem Call, in dem Astronauten-Call, ist es schon noch angedacht, dass der Arbeitsplatz dann die ISS sein wird.
Ja, vielleicht darf sie dann irgendwie runtersteuern oder so, oder zerlegen.
Genau. Runtersteuern.
Ja, das macht die eh automatisch, aber vielleicht musst du da oben zusammenräumen und irgendwie abbauen.
Irgendwer muss ja dann zusammenräumen und den ganzen Schrott irgendwie wieder, ja, na, schauen wir mal. Ja, es ist auf jeden Fall so, dass es mindestens, also schon allein der Auswahlprozess dauert ja irgendwie 1,5 Jahre.
Ja.
Also, Genau.
Ja, ach,
und dann ja, wirklich, das Training sind 2 Jahre, also irgendwie das Basistraining, und dann gibt es noch das spezielle Missionstraining natürlich. Also ja, ja, vor 2024 wird das bestimmt nichts.
Ja, aber das war immerhin Österreich, es gibt ja, war ja erst ein einziger Österreicher im All, ja. Wir haben ja noch bis auf den.
Den ich übrigens schon berührt habe.
Ich auch.
Also jetzt kennen sich die Leute überhaupt nicht mehr. Nein, aus. Also ich habe irgendwie so ein Ding mit Astronauten.
Ruth belästigt gerne Astronauten.
Wie ich in Jodrell Bank gearbeitet habe, war der Chris Hadfield dort auf Besuch mal, und es ist extra ein E-Mail an alle Mitarbeiterinnen ausgesandt worden: Den Astronauten bitte nicht berühren, weil ich davor schon im einen oder anderen Lunch-Meeting meine Absichten dargelegt habe. Na, das ist eh okay. Es ist alles in Ordnung mit mir.
Und hast du die Hand geschüttelt? Hast du ihm dann die Hand geschüttelt oder nicht?
Nein, überhaupt nicht. Nein, ich habe irgendwas zu ihm gesagt, aber er hat mich ignoriert.
Ja, aber wie gesagt, der österreichische Astronaut, der einzige Österreicher, der ins All geflogen ist, 1991, Franz Fieböck, der ist ja auch ab und zu mal bei den Science Busters mit dabei. Das heißt, ich bin schon ein paar Mal mit ihm auf der Bühne gestanden, und er war auch ein paar bei anderen Shows dabei. Und im Rahmen einer dieser Shows, wo du auch dann, ich glaube, war das Fernsehen oder warst du im Publikum? Oder?
Na, da war ich einfach nur im Publikum, okay, weil eben der Astronaut da war.
Und dann habe ich ihn dir vorgeschaut und du durftest dich berühren.
Ja, stimmt. Ich habe nämlich gar nichts sagen traut. Ich bin dann so richtig starstruck. Also das bin ich irgendwie, glaube ich, so mit Stars nicht so, aber mit Astronauten.
Ja, aber du wirst ihn ja noch, du wirst ihn vermutlich demnächst nochmal irgendwie berühren dürfen, weil er ja, ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, ob das geheim ist oder nicht. Aber er wird auch in Zukunft, ich sage mal allgemein, er wird auch in Zukunft nochmal mit den Science Busters auftreten, und da wirst du dann auch involviert sein, und dann gibt's noch die Möglichkeit. Das ist ja, da werden wir im Oktober nochmal drüber reden, weil im Oktober ist 30 Jahre Austromir, also das 30-jährige Jubiläum dieser Mission, wo der erste und bislang einzige Österreicher im Weltall war, damals noch auf der russischen Station Mir. Mhm. Da werden wir nochmal ein bisschen. Der wohnt da, der Franz, ich darf ihn Franz nennen, ja.
Ich und der Franz.
Der wohnt gleich hier ums Eck bei mir. Also der wohnt in Berndorf. Der ist ja mittlerweile der Chef von der Berndorf AG, also großer Firmenchef. Und der wohnt gleich hier. Also Berndorf ist gleich hier ums Eck bei mir. Also da.
Das sind die das Besteck machen, oder?
Ja, der ärgert sich immer, wenn er das sagt, weil die machen noch ganz viele andere Sachen und nicht nur Besteck. Aber
ich hätte schon die besten Voraussetzungen für erfolgreichen Smalltalk mit dem Astronauten. Ja. Besteck, oder?
Ja, aber es wäre doch cool, wenn dann nach 30 Jahren endlich mal wieder der nächste Österreicher, der dann in dem Fall sogar eine Österreicherin ist, ins All fliegt. Dann wäre es die erste Österreicherin im All. Das wäre doch was.
Absolut. Na, das wäre schon cool. Natürlich ist es jetzt halt auch bei der ESA, ist jetzt auch ein Österreicher am Steuer.
Genau.
Wenn man das so nennen darf. Also es wäre jetzt irgendwie schon Zeit, glaube ich, für die österreichische Übernahme des Weltraumgeschehens ein bisschen, oder?
Ja, da könnte man vielleicht mal Deutschland schlagen, weil es ist ja auch wichtig. Deutschland hat einen ganzen Schwung mehr Astronauten, jetzt alle, aber auch noch keine einzige Frau. Da gibt es auch diese Initiative, die Astronautin, glaube ich, heißt es, wo halt dafür auch Kraut gefundet wird und lobbyiert wird, dass halt endlich mal auch eine Deutsche da ins Weltall kommt, oder zumindest irgendwie ins Astronautenchor, dazukommt. Ja, da bewirb dich. Und dann, kannst du nur ein bisschen erzählen halt immer, wie so der Bewerbungsprozess ist. Siehst du dann wie weit es kommst, aber wäre sicher interessant. Ja,
ich meine, allein deswegen wäre es natürlich schon interessant, um zu sehen, wie der Bewerbungsprozess abläuft und was man da alles so machen muss. Ich glaube, dass viel davon natürlich schon auch geheim ist, oder? Also das darf man dann wahrscheinlich gar nicht so öffentlich
alles ausbreiten. Weiß ich nicht, aber so ein bisschen halt einfach erzählen, wo du halt bewirbst, was du da irgendwie so für Fragen. Ich kann mir auch bewerben, also das kann ich ja runterladen, die ersten Schritte, danach siehst du das eh.
Ja, bewerben uns beide. Schauen wir, wer weiterkommt.
Ja, ich glaube,
das wäre doch lustig.
Ja, aber ich habe, na gut, wenn die Chancen, dass ich genommen werde, ist tatsächlich gering, aber ich will.
Warum
ich will ja du das? Ja, weil ich halt körperlich nicht mehr so fit bin. Ich bin ein Jahr älter als du.
Bist ein Marathonläufer, Entschuldigung.
Ja, aber da oben ist ja kein Platz zum Marathonlaufen, ja. Im Gegensatz zu dir will ich ja nicht Astronaut werden, wollte ich auch nie.
Also das ist vielleicht das größte Problem.
Das wäre mein Horrorvorstellung, irgendwie monatelang in dieser Raumstätte zu hocken mit anderen Leuten und irgendwie nicht wegzukommen, keine Ruhe zu haben und keine Tür hinter mir zumachen zu können. Also, gefährlich ist es auch noch alles. Also, ich mag das Weltall schon, bin ja Astronom geworden, aber mir reicht's oder mich hat's immer nur fasziniert, halt das zu erforschen, zu verstehen. Also das ist ja, Astronaut sein ist ja was ganz anderes als Astronom zu sein. Das sind ja zwei, so wie Meeresforscher und Kapitän, ja. Also das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Also das hat mich nie, es fasziniert mich natürlich auch, die Raumfahrt, ja. Aber es hat mich jetzt nie so sehr fasziniert. Ich war jetzt nie so der, ich will da raus, ich will irgendwie so dieses Pionier sein, dieses irgendwie, eben, to boldly go. Das war jetzt nie so, wenn da to boldly no war. Das war mein Claim. Aber nein, also das, ich habe nie tatsächlich den...
Pass auf, da kommen gleich wieder irgendwelche Querdenker und stellen dir den Satz.
Der We
boldly know what no one else knows.
Ja, aber das war nie, also ich habe tatsächlich nie den Traum gehabt, Astronaut zu werden. Und du ja schon, also macht es sehr viel mehr Sinn, wenn du dich bewirbst. Und das wäre dann, stell dir vor, beschissen das wäre, wenn ich dann Astronaut wäre, du nicht. Ich meine, das wäre dann...
Ja, da wäre ich aber, also Entschuldigung, es ging überhaupt nicht.
Ja, eh, das stimme ich dir vollkommen zu. Aber ja, das wollen wir nicht riskieren. Also bewirb du dich mal lieber.
Na gut, dann bewerbe ich mich einfach. Da muss man so einen blöden Europass-CV anlegen.
Das habe ich schon mal gemacht für was anderes.
Das ist ja das Hauptlimit eigentlich, oder? Das ist die Haupthürde. Das weißt ist du, so kompliziert. Ich habe das mal versucht und bin gescheitert.
Weißt du, warum ich das machen musste? Warum? Ich musste das machen für einen Vortrag, den ich in Südtirol gehalten habe. Das war irgendwie von dieser.
Du musstest für einen Vortrag einen Lebenslauf anlegen.
Das war irgendeine staatliche Einrichtung in Südtirol, wo ein gemeinsamer Bekannter von uns arbeitet. Und wenn du für mit staatlichen Stellen, also für Unis, Behörde oder sonst irgendwas, wenn du mit denen zu tun hast beruflich, das ist ja immer ein bürokratischer Aufwand, den man sich nicht vorstellen kann. Also was du da für Formulare ausfüllen musst, einfach nur, dass du da irgendwie halt den Vortrag hältst. Und ich habe da wirklich tatsächlich einen Lebenslauf hinschicken müssen, damit mir dann erlaubt wird, da einen Vortrag zu halten. Also und musste eben dieses Euro-CV-Dingens da auch ausfüllen.
Ja, Wahnsinn. Na, die Italiener sind gut mit Bürokratie, noch besser als die Österreicher. Man kann es kaum glauben, aber es ist so.
Aber es war jetzt nicht so schwer, also das schaffst du, ja. Und ja, vielleicht hört ja jemand zu, der Fliegerarzt oder Fliegerärztin ist, dann haben wir das auch gleich erledigt. Und ja. Nee, das. Na, ich bin gespannt, dann kann man wirklich, also.
Mir wird halt einfach auch sehr schnell schlecht in Autos. Also ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen.
Ja, aber eine Rakete ist ja kein Auto.
Ganz ideal. Ja, na, und es ist ja tatsächlich so, dass diese Weltraumkrankheit zuschlägt, unabhängig von der Neigung, die man auf der Erde hat, dementsprechend. Ja, also das ist echt unvorhersehbar.
Genau, man kann auch nicht testen vorher, ob man es kriegen, ob einem schlecht bei dem All oder nicht. Und es gibt keine Indikatoren darüber. Das ist, ja, weiß man nicht.
Man muss es einfach ausprobieren.
Genau. Ja, na bitte.
Na gut.
Nächstes Mal berichtest du von deiner Bewerbung.
Nächstes Mal berichte ich vom CV-Schreiben auf der verrückten Webseite. Aber bevor es in den Weltraum hinausgeht.
Ja.
Für mich hoffentlich. Es geht natürlich schon wieder in den Weltraum hinaus. In unsere Geschichte, in unsere Hauptgeschichte.
Ich bin gespannt, was du da ausgesucht
hast. Weißt du, ich habe es wirklich geschafft. Es geht diesmal nicht um dunkle Dinge.
Ja, na, das ist doch mal schön.
Es geht um leuchtende Dinge. aber natürlich auch wieder nicht ganz normale leuchtende Dinge. Es geht eigentlich um, es geht ums Dagegensein.
Okay.
Wir haben das Thema ja eigentlich sogar schon mal peripher gestreift.
Ich kann mir noch nichts vorstellen.
Und sind dabei nicht annihiliert worden.
Leuchtend dagegen sein, also Antimaterie.
Yeah, genau. Es geht um Antisterne.
Ui, cool. Ja, da haben wir mal eine Frage beantwortet dazu, zu Antisternen. Das ist ja
da haben wir mal eine Frage beantwortet. Da ging es, glaube ich, um diese Neutrino-Astronomie, von der du berichtet hast.
Genau. Die Frage war, ob es die geben kann und wie man es erkennen würde oder sowas. Und ich habe dann eben erzählt, dass man vermutlich, ich habe mal was geschrieben über Antisterne, wie man sie findet. Und ich glaube, man findet sie über Neutrinos. Aber wenn du eine Geschichte hast, dann erzähle ich jetzt gar nichts, oder erzähl du.
Es gibt neue Forschung zu Antisternen.
Cool.
Ja. Und irgendwie Antisterne, ich meine, das klingt natürlich schon mal irgendwie total absurd, oder? Dabei sind die eigentlich an sich überhaupt nicht irgendwie absurd. Also Antisterne leuchten ganz normal, wie ganz normale Materie, Sterne. Antimaterie überhaupt, also Antisterne sind natürlich einfach Sterne aus Antimaterie. Ja. Und das ist, Antimaterie ist ja etwas, wo viele Leute irgendwie sofort irgendwie ein Leuchten in den Augen bekommen. Antimaterie leuchten, weil das irgendwie, das klingt so, Science-Fiction-artig, Parallelwelten und Energiequellen, Bomben, was auch immer man alles aus Antimaterie machen kann. Und viele Leute fragen sich auch immer wieder, ob das real ist, ob Antimaterie irgendwie in den Bereich der Science-Fiction gehört oder ob sie tatsächlich gibt.
Ja, und es gibt ja diese medizinische Anwendung, also wäre mal so ein wie ist das, Positronen-Emissionsscanner?
Genau, PET heißen genau. Die Positronen-Emissionstomographie, glaube ich.
Irgendwie sowas, ja. Genau. Habe ich noch nicht gehabt, aber sowas gibt und da
muss man radioaktives Material trinken?
Ja, mhm. Das musst du bei anderen Sachen auch oft, ja.
Ja. Aber wie dem auch sei, die Antimaterie ist etwas ganz Normales in Wirklichkeit, ja. Also die ist eigentlich gar nicht so besonders. Die besteht aus ganz normaler Materie, ganz normale Baryonen, wie man sie nennt, ja. Zum Beispiel. Und ist jetzt irgendwie nicht irgendwie exotisch oder so, ja. Es wird oft mit dunkler Materie verwechselt. Es hat nichts mit dunkler Materie zu tun. Ne? Es ist einfach eine normale Art der Materie. Der einzige Unterschied zur normalen Materie ist, dass sie genau gegenteilig geladen ist wie normale Materie. Und ein paar andere Quantenzahlen gibt es da auch noch, die unterschiedlich sind, aber sie ist identisch mit normaler Materie, nur andersrum geladen.
Genau.
Okay, also das ist diese Art Spiegel, Spiegelteilchen. Ne?
Vielleicht müssen wir dazu sagen, weil wenn die Leute das jetzt hier hören, haben die vielleicht auch die Nachrichten gelesen, dass es ja immer wieder Experimente gibt, um rauszufinden, ob Antimaterie und Materie wirklich bis halt auf diese elektrische Ladung komplett identisch sind und sich identisch verhalten, weil das ja durchaus fundamental physikalische Folgen hat, ja, weil wir wissen, sei denn du erzählst dann nachher drüber, dann unterbrich
ja,
mich
da bitte.
Ja,
da kommen wir noch dazu. Also nur eben um klarzustellen, dass diese Antimaterie eigentlich jetzt so nichts wahnsinnig Besonderes ist, ne? Das ist irgendwie etwas, was Leute oft ein bisschen missverstehen oder ein anderes Bild von dieser Antimaterie haben. Wir erzeugen auch Antimaterie.
Echt?
Also Menschen, ja. Also ich habe es irgendwie nachgelesen, ich wusste das auch nicht. 180 Positronen pro Stunde werden im durchschnittlichen menschlichen Körper produziert.
Also wahrscheinlich, weil du auch irgendwelche radioaktiven Kohlenstoff ja, oder genau. Sonst irgendwas hast, also der zerfällt.
Positronen, das sind positiv geladene Elektronen. Das ist ja die normalste Art von Antimaterie.
Ja.
Antielektronen könnte man sie nennen, genau. Und die entstehen ganz gewöhnlich bei radioaktivem Zerfall. Ja. Und jeglicher lebende Organismus enthält radioaktives Material. C14 zum Beispiel, so kann man ja auch das Alter von lebenden Organismen irgendwie bestimmen. Ja. Und zum Beispiel eine Banane enthält sehr viel Kalium und das Kalium hat auch ein radioaktives Isotop, das hat dann halt einfach mehr Neutronen, ne? Und drum ist es radioaktiv. Das ist sehr häufig und drum sind Bananen ja auch radioaktiv und die produzieren ein Positron pro Stunde.
Ui, ich habe gerade eine gegessen vorhin.
Ich habe mir das auch vorhin gedacht, irgendwie, ich meine, dass Bananen Radioaktivität produzieren und so weiter, das hat man irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf, aber nachdem ich das gelesen habe, bin ich dann an meiner Obstschale auch ein bisschen anders vorbeigegangen als vorher.
Aber bevor sich jemand Sorgen macht, ist nicht arg. Ja.
Nein, ist überhaupt nicht arg, ist ganz normal und ist überall um uns herum. Also wie gesagt, ne, die Prozesse, die in unserem eigenen Körper stattfinden, erzeugen auch Positronen und 180, ich meine, das ist echt eine Zahl, die ist eigentlich sehr, sehr, sehr gering vernachlässigbar. Ne? Genau, und natürlich, also wenn man jetzt da irgendwie so betont, dass Antimaterie sowas ganz, ganz Normales ist, naja, dann doch irgendwie nicht. Das ist schon natürlich was Besonderes. Und das Besondere an der Antimaterie ist, dass wenn sie mit normaler Materie zusammenkommt, dann gibt es einen Lichtblitz und sie wird annihiliert, sie wird ausgelöscht. Also beide werden ausgelöscht, ne?
Genau, zur Energie. Also aus, du kannst ja Energie, gleich mc Quadrat, wissen wir alle.
Genau.
Und du kannst halt aus Energie kann Materie entstehen. Und wenn du Materie halt auf die richtige Art und Weise zusammenbringst, in dem Fall halt Materie und Antimaterie zusammenbringst, dann wird wieder Energie draus.
Genau. Und das ist auch ein ganz normaler Prozess eigentlich. Ja? Und das ist auch genau das, was überhaupt erklärt, warum es Dinge gibt.
Okay.
Und nicht gar nichts, ne? Also die genau dieser Prozess ist ja auch ganz am Anfang des Universums hat stattgefunden, also eigentlich genau der gegenteilige Prozess, ja? Also es sind diese zwei Teilchen, Materie, Antimaterie, kommt zusammen und löscht sich gegenseitig aus in einem Energie-Gammastrahlen-Blitz quasi, ja?
Das war nicht am Anfang. Am Anfang war Energie und daraus ist Materie geworden.
Der gegenteilige Prozess, also in die andere Richtung gehend, der gleiche Prozess, nur in die andere Richtung ablaufend, das ist das, was ganz am Anfang des Universums passiert ist, dass aus der immensen Energie, die da war, einfach spontan jede Menge Materie entstanden ist. Ne?
Und Antimaterie.
Genau. Und es sollten ja eigentlich gleich viel Materie und Antimaterie entstanden sein, weil sie ja eben immer als Paar entstehen. Mhm. Man nennt das auch Baryogenese.
Ui.
Das ist ein cooles Wort, fand ich, klingt irgendwie super. Aber ja, genau, Baryogenese, also einfach nur die Genesis von Baryonen, die Erzeugung von Baryonen. Wie kommt Zeug zustande? Ja? Wieso besteht das Universum nicht einfach nur aus Energie? Genau. Ja, und das ist jetzt die Geschichte, ja, dass da anscheinend offensichtlich irgendwas ein bisschen schiefgelaufen ist, beziehungsweise Gott sei Dank, sonst würde es uns nicht geben und gar nichts sonst würde das Universum nur aus Energie bestehen.
Ja, genau, das ist ja eine lange, schon sehr, sehr lange offene Frage. Deshalb, ich meine, wenn nach dem Urknall gleich viel Antimaterie und Materie entstanden ist, dann müssten sich die beiden exakt wieder ausgelöscht haben und es dürfte wieder nur Energie da sein.
Und ganz
da,
genau.
Wenn doch was da ist, muss halt ein bisschen mehr von dem einen da gewesen sein und das ist übrig geblieben. Und der Ursprung, also das heißt, es muss irgendeine Art von Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie doch geben. Und soweit ich weiß, hat man bis jetzt noch keine eindeutige Erklärung gefunden, was denn diese Asymmetrie sein könnte.
Naja, genau. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Also die erste ist wirklich, dass mehr Materie als Antimaterie entstanden ist, dass einfach irgendein asymmetrischer Prozess stattgefunden hat.
Das ist aber keine Erklärung. Das ist das Problem, das ist ja keine Erklärung, sondern das Problem nochmal anders formuliert. Es muss einen Grund haben, warum mehr von dem einen entsteht.
Naja, das weiß man ja nicht.
Ja, aber das will man herausfinden.
Man kennt diesen Prozess nicht. Natürlich will man das herausfinden, aber ja, wir wissen es nicht. Dann gibt es aber noch eine andere Möglichkeit.
Ach so, okay.
Nicht, dass einfach mehr Materie entstanden. Es muss ein Materieteilchen pro Milliarde Teilchenpaar mehr entstanden sein beim Urknall. Ja? Also nur, dass man irgendwie die Größenordnung im Kopf hat. Verrückt, ne? Aus diesem einen Extra-Teilchen pro Milliarde Teilchenpaare ist alles entstanden. Okay. Das ganze beobachtbare Universum, alles, was es gibt, ne? Verrückt. Oder, weil wir natürlich uns jetzt nicht erklären können, warum das der Fall war, weil wir den Prozess nicht kennen, diesen asymmetrischen, der dieses eine extra Teilchen da erzeugt haben soll, gibt es eine andere Möglichkeit, vielleicht, dass doch gleich viel Materie und Antimaterie entstanden ist, aber sich ein Teil dieser Paare nicht gegenseitig auslöschen konnte, weil sie räumlich voneinander getrennt wurden.
Okay, ich überlege gerade, aber das muss aber dann schnell gehen, weil die entstehen ja nicht irgendwie eins hier und eins irgendwie 100.000 Lichtjahre weit weg, sondern die entstehen ja in unmittelbarer räumlicher Nähe, solche Teilchenpaare. Das heißt, die müssen dann schnell getrennt werden irgendwie voneinander.
Es ist natürlich, ich meine, die Bedingungen im ganz frühen Universum sind sowieso noch ziemlich rätselhaft für uns. Also eigentlich ist es ein gleichwertiges Problem, sagen wir mal so, ob jetzt mehr Materieteilchen entstanden sind als Antimaterie oder ob sie irgendwie getrennt worden sind, ist beides ein Prozess, den wir nicht kennen oder den wir uns nicht erklären können. Aber es ist eine alternative Möglichkeit.
Ja.
Aber was bedeutet, wenn das so wäre, dass sie irgendwie getrennt wurden, die Materie und die Antimaterie-Teilchen, dann könnte es natürlich sein, dass es diese Antimaterie-Inseln quasi noch gibt. Im Universum. Okay. Genauso wie wir in einer Materieinsel quasi, oder Insel, ne, in einer Materie, dominierten Zone des Universums leben, könnte es sein, dass es im Universum da draußen irgendwo Zonen gibt, in denen die Antimaterie dominiert aber und noch übrig geblieben ist. Ne?
Aber das muss dann auch tatsächlich, dass wir die Größenordnungen eine richtige Vorstellung kriegen. Also das heißt jetzt nicht, dass jetzt quasi hier so der Mond aus Antimaterie ist oder vielleicht der Pluto aus Antimaterie ist, sondern wir reden da wirklich irgendwie von extragalaktischen Größenskalen. Also wir gehen schon davon aus, dass alles, was in unserer Nähe ist, also alle Sterne in unserer Nähe, die Milchstraße, dass das alles aus der gleichen Materie ist, weil sonst hätten wir es vermutlich schon mitbekommen.
Mhm. Es gibt aber, also in unserem Sonnensystem wahrscheinlich eher nicht, aber es gibt die Möglichkeit, dass sich diese Antimaterieinseln schon innerhalb der Milchstraße auch befinden. Das ist
überraschend.
Genau, ja. Und genau darum geht's in dieser neuen Studie.
Okay.
Es klingt natürlich schon sehr absurd, ja. Wieso sollte sich da diese Antimaterie angesammelt haben? Also wir gehen ja davon aus, dass sie eigentlich so nicht vorkommt in freier Wildbahn quasi, also im Universum da draußen, die Antimaterie. Wenn sie mit normaler Materie in Kontakt kommt, wird sie ausgelöscht, ja. Das heißt, es kann eigentlich nicht wirklich so kleinere Gebiete von Antimaterie geben. Es ist ja überall Materie, ja. Also wenn jetzt im Sonnensystem, wenn jetzt der Mond aus Antimaterie wäre, dann würde er sehr hell in Gammastrahlen leuchten.
Wir hätten es 1969 gemerkt.
Genau, richtig. Das wäre eine schöne Show gewesen, ne?
Ein kleiner Schritt für die Menschheit.
Blitz.
Nein, kleiner Schritt, ja. Ein großer Schritt für die Menschheit war es ja.
Viel Gammastrahlung für alle Beteiligten. Ja. Also es ist natürlich so, dass alles, was aus dieser Antimaterie besteht, irgendwo am Rand mit normaler Materie in Kontakt kommen muss. Ja? Mhm. Weil die ist ja überall, der Weltraum ist ja nicht leer. Ja? Also wenn man sagt, ja, vielleicht irgendwo zwischen den Planeten könnte sich irgendwo ein Antimaterie-Planet versteckt haben. Nein, es ist ja das Sonnensystem, ist ja nicht leer, sondern da schwirrt ja überall Materie herum.
Ja, da ist jede Menge Staub und der ganze Krempel und wenn der dann
genau, der ganze Krempel. Und der müsste natürlich, sobald er mit diesem Antimaterieobjekt in Kontakt kommt, müsste das hell Gammastrahlen aufleuchten. Ne? Also es ist irgendwie schon ein bisschen absurd. Aber es hatte auch vor kurzem in einem Experiment auf der Internationalen Raumstation ein Ergebnis gegeben, das mit dem zusammenhängt, das auch sehr interessant ist. Es wurden potenziell, möglicherweise, bis zu 5 Anti-Helium-Kerne detektiert.
Ui.
Und ja. Das ist wieder mal so ein typisches Teilchen-Physik-Resultat, ne? Oder geht's immer so mit, wir haben möglicherweise den Hinweis gefunden auf neue Physik irgendwann, irgendwo, irgendwie und so. Also es ist natürlich, sind statistische Resultate, wo man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen kann, das könnte passiert sein, ja, und darum ist es so schwer, das quasi festzunageln, ja.
War das der AMS-Detektor?
Genau. Das ist der AMS-Detektor. AMS, in Österreich ist AMS das Arbeitsamt.
Ja, der Alpha-Magnet-Spektrometer.
Genau, ja. Und da ist, irgendwo habe ich gelesen, eine Schlagzeile, Giant Space Magnet may have trapped anti-Helium. Genau. So ist es, ja. Es könnte sein, dass dieser riesige, also so riesig ist er gar nicht, ja. Also Weltraummagnet einfach dieses Anti-Helium detektiert hat. Der detektiert die eigentlich ja kosmische Strahlung, ja?
Genau.
Und kosmische Strahlung besteht auch zu einem bedeutenden Teil aus Antimaterie.
Echt? Das finde ich was. Meine kosmische Strahlung ist das, was halt Sterne abseits von ihrer, von lichten Energie halt an Teilchen aus ihrer Atmosphäre rausschleudern. Also hauptsächlich, ich dachte, wie Elektronen und halt Protonen und ein paar Heliumatome, aber dass da Antimaterie dabei ist.
Ja, das sind auch sehr viele Positronen hauptsächlich natürlich wieder dabei. Weil die leichtesten sind, die entstehen, ja. Also die entstehen auch durch Kollisionen zum Beispiel.
Okay, ist aber wieder was gelernt.
Ja, wieder was gelernt, genau. Und man hat auch obwohl das ist jetzt wieder eine andere Geschichte, mit dem AMS-Experiment hat man auch man untersucht da die Energieverteilung von den Teilchen, die da durchrauschen durch diesen Magnet, diesen Mechanismus quasi, ja. Und hauptsächlich sind das natürlich Elektronen, Protonen, geladene Teilchen, einfach normale geladene Teilchen. Hin und wieder kriegt man auch ein Antiteilchen. Und das sind eben hauptsächlich diese Positronen. Und man untersucht, was für eine Energie die haben. Und dann ist man eben in dem AMS-Experiment auch draufgekommen, dass es sehr viele Positronen gibt, die es gar nicht geben sollte, mit den Mechanismen, die wir quasi kennen, in denen diese Positronen entstehen.
Also Energie heißt im Wesentlichen, wenn ich unterbreche, dass ich es richtig verstehe. Also Energie heißt in dem Fall, ist das die Bewegungsenergie, also der Prozess, der es quasi rausgeschaltet hat, die da gemeint ist, also mit wie viel Wucht die da ankommen?
Ja, genau.
Okay, weil dann, das heißt quasi,
so habe ich das zumindest auch verstanden.
Weil je mehr Wucht heißt da quasi, so unsere Sonne zum Beispiel, die hat halt eine gewisse Masse und kann halt Teilchen mit einer gewissen Geschwindigkeit dann rausschleudern, die dann mit einer gewissen Wucht irgendwo ankommen. Und wenn irgendein anderes drum das macht, zum Beispiel das schwarze Loch im Zentrum einer Galaxie, dann haut das die Dinger mit wesentlich mehr Energie raus. Und dann kann man die deswegen unterscheiden. Also wir wissen aus der Untersuchung der Energie, kriegen wir dann raus, wo die potenziell herkommen könnten.
Genau, wie die entstanden sein könnten. Also die ganz genauen Details kenne ich jetzt auch nicht, aber es ist auf jeden Fall wieder mal so, dass es ein Hinweis auf potenzielle dunkle Materie, Kollisionen sein könnte.
Stimmt, das habe ich schon mal, genau, da habe ich mal vor langer Zeit was drüber geschrieben, weil es gibt eine bestimmte Art von dunkler Materie, die halt vielleicht nicht mit sich selbst, nicht mit anderer Materie wechselwirkt, aber mit sich selbst wechselwirken kann. Und genau. Dann kann sich die auslöschen und dabei entstehen Antielektronen, also Positronen. Und wenn man jetzt so einen Überschuss messen würde an Positronen, könnte man so rausfinden, wo dunkle Materie ist. Das war, glaube ich, das, was ich vor Jahren mal geschrieben habe über AMS.
Ja, und genau das ist in dem AMS rausgekommen.
Auch. Ach so.
Also man hat jetzt natürlich noch, es ist rausgekommen, es ist schon rausgekommen dabei, man kann jetzt dann nicht sagen, da ist die Antimaterie, da ist die dunkle Materie, jetzt haben wir sie gefunden. Ja. Es gibt einen Exzess, so nennt man das, einen Überschuss an Positronen, einen Überschuss an Antimaterie mit einer Energie, die eben bei diesen potenziellen dunkle Materie-Kollisionen rauskommen könnte. Ja. Genau. Das ist alles sehr, sehr hypothetisch.
Ja. Aber wir wollen ja nicht
aber so ist das eben.
Wir wollen nicht über dunkle Materie reden, hast du gesagt. Genau. Wir wollen was über Antisterne hören.
Die Antisterne, richtig, genau. Siehst du, man kommt immer wieder auf diese
dunkle
Materie. Ich weiß nicht. Zurück, aber es ist, genau. Auf jeden Fall ist das AMS-Experiment ein extrem interessantes Ding, da müssen wir dann mal separat nochmal detaillierter drüber reden. Ja, aber sie haben eben, ich glaube vor 2 Jahren oder so war das, potenziell eine Handvoll tatsächlich Anti-Helium-Kerne gefunden. Also eine Handvoll. Eine Handvoll Anti-Helium wäre sehr viel und es würde sehr wehtun. Aber, 5 Stück, ja, haben sie gefunden. Möglicherweise. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo zur Hölle kommt dieses Antihelium her, ja? Also Positronen entstehen, die Antielektronen, die entstehen einfach so auch leicht, ja? Die entstehen Radioaktivitäten, entstehen durch Kollisionen, bla, 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 ja? Aber Antihelium.
Brauche ich ja Antiprotonen auch noch dafür.
Ja, und genau, da brauche ich eine große Masse an Antimaterie, die dieses Antihelium quasi verloren hat, ja? Also Antihelium kommt nicht einfach so vor. Antihelium kommt bei keinem Prozess als Resultat raus, so wie Antielektronen, wie Positronen, ja.
Bei den Teilchenbeschleunigern kann man es bauen, soweit ich weiß. Da haben wir schon Antihelium gemacht, oder?
Ja, aber du brauchst irrsinnig viel Energie, eben wieder mal nach ESMC², ja, um Masse zu erzeugen, musst du urviel Energie hineinstecken. Das heißt, man kann die schon erzeugen, aber man hat, bitte, das habe ich auch gelesen irgendwo, man hat bis jetzt ein paar Nanogramm Antimaterie erzeugt auf der Erde. Bis jetzt.
Ja, also nicht insgesamt. Auf Stück, also so insgesamt. Nein, mal hier ein Atom und mal dort ein
Atom. Auf einmal, genau. Mal hier ein Atom, mal dort ein Atom. Ja. Also es werden im CERN zum Beispiel, werden laufend Antiprotonen erzeugt, aber eben nur ein paar. Ja. Also das ist die kriegt man nicht einfach so. Braucht man sehr viel Energie, um die herzustellen. Und da das dieses Antihelium, oder wenn dieses Antihelium, falls es wirklich so ist, ja, dass das einfach so durch den Weltraum zu uns fliegt, dann muss das ja irgendwo, dann muss es da irgendwo eine Antimaterie-Pocket quasi geben, ja, eine Insel an Antimaterie. Genauso wie sie ja hypothetisch auch vorhergesagt wurde, dass es möglicherweise der Fall sein könnte, ja, wenn beim Urknall tatsächlich gleich viel Materie und Antimaterie vielleicht entstanden ist. Ja.
Was mir noch gerade einfällt, so ein Helium-Atomkern, der besteht ja, da brauchst du mal zwei Antiprotonen. Mhm. Ja, und da brauchst du außenrum zwei Positronen, wenn sie eine Hülle auch noch haben soll. Und braucht man, ansonsten brauchst du für das normale Helium noch zwei Neutronen, da braucht man auch noch Antineutronen. Eigentlich schon, oder?
Ach so, du meinst, weil die nicht geladen sind, ob die überhaupt...
Ja, nein, ich überlege gerade, ich glaube, das kommt ja darauf an, weil Neutronen und Protonen sind ja zusammengesetzte Teilchen, ja? Das heißt, das Neutron hast du ja, es steht aus Quarks, ja? Du hast ein Up-Quark und zwei Down-Quarks. Und es gibt aber auch Anti-Up- und Anti-Down-Quarks, die gibt's ja auch. Das heißt, ein Antineutron müsste dann ja eigentlich ein Ding sein, das ein Anti-Up und zwei Anti-Downs hat. Also es müsste ein Antineutron sein. Die Frage ist also, oder hast du da irgendwie so ein Helium-Isotop, wenn du jetzt von Anti-Helium redest, weil keine Neutronen mit drin oder keine Antineutronen mit drin sind.
Ich denke schon, dass es Antineutronen sind.
Das heißt, du brauchst dann eine Quelle, die Positronen erzeugt, und du brauchst irgendwas, was dir Antiprotonen und Antineutronen macht.
Ja, genau. Aber wenn du quasi eine kleine Insel an Antimaterie hast, die vom Urknall übrig geblieben ist, dann wird in dieser kleinen Insel natürlich genauso normale Antimaterie erzeugt, wie in einer Wasserstoffwolke auch dann Sterne entstehen und Helium erzeugt wird. Ne? Das heißt, die musst du nicht extra erzeugen in einem Prozess, sondern wenn diese Antimaterie eben übrig geblieben ist, irgendwo im Universum nach dem Urknall, dann hast du einfach eine ganz natürliche Anti-Helium. Quelle, ja. Das ist ja auch die naheliegende Erklärung.
Hast du recht. Ich habe das hier nur kurz geschaut. Also es gibt Antineutronen, also es gibt eine Wikipedia-Seite zu Antineutronen, sagen wir mal so. Und dort.
Das ist schon mal ein guter Anfang. Ja.
Und wer sich eins bauen will, da steht auch, Antineutronen können zum Beispiel bei der Annihilation von beschleunigten hochenergetischen Elektronen und Positronen erzeugt werden. Das heißt, wenn du Elektronen und Positronen zusammenschmeißt, dann kommen da Neutronen und Antineutronen raus.
Okay.
Ja, also
Sachen gibt.
Ja.
Naja, auf jeden Fall sind diese Antimaterieinseln, vor allem nach dieser Antihelium-Detektion, dieser potenziellen Antihelium-Detektion von dem AMS-Experiment, wieder ein bisschen realer geworden, ja? Also ein bisschen weniger Science Fiction. Und dann haben ein paar Forscher von einem französischen Institut in Toulouse. Na, das lese ich jetzt nicht auf Französisch vor. Es kommt Recherche drinnen vor. Es ist nicht die Suche nach der verlorenen Zeit, sondern wie auch immer, Astrophysik-Institut in Toulouse haben sich einen Gammastrahlenkatalog angeschaut, nämlich den Gammastrahlenkatalog vom Fermi-Weltraumteleskop. Ja, also das ist ein Gammastrahlen-Weltraumteleskop.
Also Katalog, also das hat geschaut, wo im Universum Dinge in Gamma-Licht leuchten. Also nicht ein Katalog, wo du die schönsten Gammastrahlen aussuchen kannst. Ja,
genau. Die habe ich hier aus dem Katalog gesucht. Ja, es ist...
Der Gammastrahlenkarte, Gammastrahlenhimmelsatlas.
Fermi hat den ganzen Himmel im Bereich der Gammastrahlen beobachtet und daraus einen Katalog erstellt mit Quellen, mit Gammastrahlungsquellen. Ja. Und diesen Katalog von ungefähr 6000 Gammastrahlungsquellen haben sie sich vorgenommen und durchforstet nach genau der Gammastrahlung, die bei dieser Annihilation, bei dieser Auslöschung von Materie und Antimaterie entsteht. Ja? Diese berühmte 511 Kiloelektronenvolt Gammastrahlung.
Kannte ich nicht.
Schon, oder? Ja, 511 KeV.
Habe ich noch nie
gehört. Irgendwie so... Echt?
Nein.
Noch nie gehört?
Ja, vielleicht schon, aber dann nicht gemerkt.
Na, dann ist sie anscheinend doch nicht so berühmt. Auf jeden Fall ist es die.
Hat sie einen Instagram-Account?
Gammastrahlung. Hat sie einen Instagram-Account?
Weiß ich nicht. Frage ich dich, wenn es
berühmt ist. Ich glaube gleich alles. Hätte ja sein können. Wenn nicht, müssen wir ja sofort einen machen. Bitte. Hat sie sich verdient,
finde ich. 511 KEV, schau mal.
Ja. Genau.
Ja, was ist es
diese Gamma-Strahlung?
Gibt.
Nein.
Es gibt einen Instagram-Account mit dem Handle 511 KEV.
Na, eh klar, es gibt alles.
Dieses Konto ist aber privat. Und es ist von einer gewissen Robin Silberstein, Mother Nature Yogi. Also vielleicht nicht ganz so wissenschaftlich.
Oh dear. Nein, nichts gegen Yoga. Also.
Ja, ja, eh.
Gut.
Ja, du wolltest erklären, was sie detektiert haben.
Diese Strahlung, diese 511 KeV Gamma-Strahlung, das ist die, die entsteht, wenn ein Positron oder ein Elektron sich treffen.
Ja.
Und wenn man jetzt den Himmel nach genau dieser Strahlung mit genau diesen bestimmten Charakteristiken, quasi eine, hat eine ganz bestimmte Farbe, ne, Gamma-Farbe, aber trotzdem, ja, durchforstet und die findet, dann ist das natürlich ein starker Hinweis darauf, dass da wirklich diese Auslöschung von Materie und Antimaterie stattfindet. Ja? Mhm. Also das ist ja auch die einzige Art und Weise, wie man einen Antistern quasi von einem normalen Stern unterscheiden kann. Ja? Wenn es die wirklich gibt, diese Antisterne, die leuchten genauso, senden genauso Photonen aus wie normale Sterne. Aber sie müssen mit dem Material, das sie umgibt, irgendwann früher oder später interagieren, ja. Also sie müssen irgendwann früher oder später mit normaler Materie umgeben sein, ja, und interagieren und eben diese Gamma-Strahlung aussenden, ja.
Also und die Grenzregionen kannst du dann quasi entdecken damit.
Genau. Und diese Grenzregion kann entweder gleich die Oberfläche des Antisterns selber sein, ja. Also wenn sich die Insel, die Antimaterie-Insel schon so weit eingeengt hat, dass sie jetzt wirklich nur mehr auf diesem Antistern drauf sitzt, ne? Dann könnte das die Oberfläche des Sterns sein, auf die normale Materie einprasselt und dann diese Gammastrahlen hervorruft. Oder es könnte auch eine größere Insel sein. Aber in der Studie haben sie eben nach Punktquellen gesucht, also eigentlich Sterne, ja? Mhm. Auf deren Oberfläche normale Materie einfällt und dann diese Gammastrahlung erzeugt. Und haben tatsächlich in diesem Katalog von 6000 Quellen 14 Kandidaten gefunden.
Okay. Kandidaten sind immer Kandidaten, ja? Also.
Ja.
Was heißt das jetzt genau? Also, wie aussichtsreich?
Gesagt, sie haben genau die, also sie haben auch geschaut, dass es alle Kataloge von bekannten Pulsaren zum Beispiel da ausgeschlossen, ja? Also, dass es kein sonstiges, absurdes, stellares Objekt ist, das Gammastrahlen aussendet. Also Pulsare, das sind Neutronensterne oder schwarze Löcher, strahlen natürlich auch Gammastrahlung ab und die hat man versucht schon mal rauszufiltern und so weiter und so fort. Also ich glaube, sie haben sich da schon Mühe gegeben, aber es sind natürlich immer nur Kandidaten, das ist klar. Sie haben genau die richtige Charakteristik in ihrer Gammastrahlung, um tatsächlich solche Antisterne zu sein.
Und haben Sie in dem Paper geschrieben, ob man was tun kann, um das konkret rauszufinden? Also, dass man wie was nachschauen kann, welche Beobachtungen, wo man da wirklich genau sieht. Das ist eine.
Wir haben nur geschrieben, dass man noch genauer, dass man diese Objekte natürlich noch genauer beobachten könnte und ihr Gamma-Spektrum noch detaillierter untersuchen könnte, um eben drauf zu kommen, ob sie nicht vielleicht doch andere Gamma-Strahlungsquellen sind. Aber ich glaube, es geht eigentlich mehr oder weniger nur durch das Ausschlussprinzip. Also ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, um zu sagen, ja, das muss ein Antistern sein.
Könnten mit einem großen Teleskop so richtig ganz genau hinschauen, dass wir den Stern so auflösen können und dann schauen, ob er wie so einen schwarzen Bart hat, so Kim-Bart, ja, so wie Paralleluniversum.
Wie die bösen Anti-Universumsbewohner, genau. Meinst du?
Ja, das ist, bei Star Trek war das ja immer so, ja. Die hatten dann alle immer so eine Augenklappe oder irgendwie so ein Schnurrbart oder so, ja. Also vielleicht schaut der
Stern. Aber ich meine, es ist schon arg, wenn es die wirklich gibt, diese Antisterne in der Milchstraße. Es ist wirklich jetzt nur auf die Milchstraße bezogen, diese Resultate. Und sie haben auch berechnet, wie viele es dann insgesamt geben könnte.
Okay.
oder beziehungsweise sie haben natürlich wieder mal, wie immer, bei statistischen Untersuchungen ist es immer so, dass sie einfach diese Upper Limits berechnet haben, also die Obergrenze. So viele können es maximal sein. Also es sind sicher nicht mehr als so und so viele, aber es könnten bis zu einer von 400.000 Sternen
okay.
in der Scheibe der Milchstraße sein. Ja. Das klingt jetzt noch nicht viel, aber wenn die Milchstraße irgendwie 200, 300 Milliarden Sterne hat, kommt man da schon wieder auf eine ganz schöne Anzahl. Ja. Also es könnte irgendwie ein paar hunderttausend dieser Antisterne maximal tatsächlich in der Milchstraße geben.
Ich wollte gerade überlegen, ob man das noch irgendwie anders absichern kann, aber es gibt ja keine Sternkollisionen in der Scheibe. Das heißt, weil sonst könntest du ja sagen, ja, wenn da so und so viele Antisterne drin sind und die mit der und der Wahrscheinlichkeit mit normalen Sternen kollidieren, müsste man so und so oft irgendwelche gewaltigen Explosionen sehen, aber es kollidieren ja, die Wahrscheinlichkeit für eine Sternkollision ist ja absurd gering. Das heißt, das hilft uns nicht weiter, dass man das Nein. irgendwie genauer herausfinden kann. Schade.
Also die Sache ist auch die, dass sie eben in der Milchstraßenscheibe dementsprechend selten sein müssen, weil sonst hätten wir schon viel mehr davon beobachtet, weil ja die Milchstraßenscheibe voller Material ist. Ja? Also da kann sich ein Antistern viel schwerer verstecken, weil da einfach urviel Zeug.
Ja, genau. Was man sehen könnte, wäre dann ja, wenn der zum Beispiel irgendwie auf so eine Gaswolke trifft. Das kommt ja durchaus genau. vor, dass man sich durch solche Wolken bewegt oder sich eine Ansammlung von Staub bewegt. Die Sonne ist ja auch gerade zu der lokalen Flocke oder wie das heißt.
Genau.
Also das ist eine Staubansammlung und dann wird das Ding natürlich deutlich heller leuchten, als es eigentlich als Stern leuchten sollte, weil halt, oder im Gammalicht heller leuchten.
Richtig,
und genau. Sowas und beobachtet man nicht.
Naja, und das sind ja diese 14 Kandidaten.
Okay.
Das sind so Objekte, die quasi leuchten, weil sie gerade auf irgendetwas anderes stoßen, potenziell, ja. Weil sie gerade, das ist jetzt ein Antistern, der jetzt zum Beispiel gerade durch eine Staubwolke, Gaswolke fliegt oder an einer vorbei oder so, ja.
Und man kann es nicht irgendwie räumlich auflösen. Man kann jetzt nicht mit einem normalen Teleskop hinschauen und sehen, da ist ein Stern und da ist eine Staubwolke, weil dann wüsste man es ja gleich. Das geben die Daten nicht her, oder?
Ich weiß jetzt gar nicht, wie groß die Auflösung ist von diesem Fermi-Teleskop. Ich meine, an sich schon. Die Frage ist halt natürlich auch, ist das ein Stern, den man überhaupt so beobachten kann, wenn er möglicherweise irgendwo tief in der Scheibe der Milchstraße versteckt ist? Ist jetzt auch nicht so leicht, den auf andere Arten und Weisen zu beobachten.
Aber das wäre eine Methode, also, die mir jetzt einfallen würde, wenn ich keinen Beobachter, ja, aber würde mir einfallen, dass man das irgendwie so rausfinden kann.
Also,
wenn ich da ein optisches Gegenstück habe dazu und sehe, okay, da ist ein Stern, leuchtende Sternding, da ist eine Gaswolke und der bewegt sich durch und da kommt Gammastrahlung raus, dann wäre es ja fast eindeutig. Also
ich glaube, sie haben es genau so auch ausgesucht, dass es eben keine offensichtlichen Gegenstücke wie Neutronensterne sind, ja.
Nein, ich bin halt Vollenstein, normaler Stern.
Dass es Gamma-Quellen sind. Ja, aber hey, die sind ja in der Milchstraßenscheibe urweit weg, die kann man ja als normale Sterne auch fast nicht mehr
aufnehmen. Ja, das habe ich ja gemeint, dass das,
also
das
ist gar nicht so
einfach. Was könnte, dann wäre es gut.
Ja, ich glaube, das ist nicht so easy. Was einfacher wäre, ist, wenn dieser Stern eben nicht in der Scheibe ist, sondern im Halo, da wo kein, oder es nur sehr wenig Zeug ist, wo die Dichte an Material sehr viel geringer ist, dort könnte sich so ein Antistern natürlich viel besser verstecken, obwohl er zwar out in the open wäre, ja, also irgendwie da draußen in dem sehr dünnen Material, trotzdem könnte er sich dort leichter als normaler Stern einfach tarnen, weil eben nicht genug Material da ist, um große Gammastrahlenintensitäten hervorzurufen. Ne?
Wir müssen einfach alle Sterne beschießen und schauen, ob irgendwo mal ein Gamma-Blitz kommt.
Ob irgendwas zurückkommt, ja. Ja, also es könnte tatsächlich sein, dass sich in der Milchstraße ein paar hunderttausend Antisterne befinden.
Cool.
Wir wissen es nicht. Es könnte natürlich auch sein, dass es, wenn es diese Antisterne tatsächlich gibt, warum sollte es denn nicht ganze größere Antimaterieinseln geben, also ganze Antigalaxien zum Beispiel.
Ja, natürlich.
Also irgendwo auf an einem ganz anderen Ende des Weltraums. Ne? Also es würde die Tatsache, dass es die Möglichkeit, dass es diese Antisterne tatsächlich gibt in großen Mengen, öffnet uns eine ganz neue Welt, eine ganz neue Antiwelt. Antigalaxien, Antivirus. Vielleicht gibt es irgendwo einen Anti-Universums-Podcast.
Ja, da hoffentlich treffen wir die.
Das wäre ein großes Fest.
Ja, aber da kannst du dich in Zukunft spezialisieren auf Anti-Astronomie. Du bist Anti-Astronomin.
Das klingt schon gut, oder? Ja. Naja. Es ist ein bisschen gar hypothetisch vielleicht. Also.
Ja, ach gut, da gibt es in der theoretischen Physik wesentlich hypothetischeres Zeug, wo Menschen ihr Forschungsleben verbringen damit.
Ja. Naja, also so viel auf jeden Fall zu den Anti-Sternen. Die ist jetzt eben wieder ganz anders, ne? Also nichts mit Neutrino-Astronomie und so weiter, sondern tatsächlich mit ihrer Gamma-Annihilationsstrahlung. Das ist ein schwieriges Wort, ne? Annihilation.
Ja, Auslöschung.
Genau. Möglicherweise entdeckt worden sind. Ja.
Genau. Coole Geschichte.
Und es gibt natürlich da auch gleich ein paar passende Fragen dazu.
Dann leg los.
Weil natürlich irgendwie, wie am Anfang schon angedeutet, die Antimaterie auch eins eurer Lieblingsthemen ist, ja. Also nicht so Liebling wie schwarze Löcher, dunkle Materie, aber Antimaterie kommt auch sehr oft in den Fragen vor. Und zwar möchte Lars gleich wissen eben, was es mit diesem Materie-Antimaterie-Ungleichgewicht auf sich hat. Und seine Frage betrifft genau genommen die dunkle Materie. Und wie die dunkle Materie oder ob die dunkle Materie diese Anfangsauslöschung überlebt hat. Ja, also fragt ganz konkret, hat die dunkle Materie den wunderschönen Lichtblitz am Anfang des Universums unbeschadet überlebt?
Keine Ahnung.
Ja, also die Materie und die Antimaterie sind erzeugt worden aus der Energie, die da war, haben sich wieder ausgelöscht, in Energie umgewandelt, aus der Energie sind wieder neue Materieteilchen entstanden und so weiter. Die dunkle Materie, was die da in der Zwischenzeit gemacht hat, ist natürlich vollkommen unklar. Ja? Also es könnte jetzt natürlich sein, dass die dunkle Materie einfach so entstanden ist als dunkle Materie, in der Menge, in der sie entstanden ist. Oder es könnte sein, dass auch anti-dunkle Materie, wie auch immer, entstanden ist. Genau auf die gleiche Art und Weise. Ne? Also es könnte auch sein, dass da irgendwie auf eine andere Art und Weise, durch einen anderen Prozess, aus Energie dunkle Materie und anti-dunkle Materie entsteht, ne? Die sich auch wieder ausgelöscht haben und so weiter. Aber es ist alles extrem hypothetisch. Wir haben in Wirklichkeit keine Ahnung.
Ja, wir wissen nicht mal, wir haben keine Ahnung, was dunkle Materie ist, also können wir auch nicht mal sagen, ob dunkle Materie Antiteilchen hat.
Ja, genau. Es ist auf jeden Fall so, dass wenn tatsächlich extrem viel Materie und Antimaterie entstanden und sich dann wieder ausgelöscht hat, ja, dann ist ja im Vergleich zu der Gesamtmateriemenge, die entstanden ist, eigentlich nur sehr wenig dunkle Materie entstanden, ne?
Ja, ich weiß auch nicht, aber es ist ja deutlich mehr dunkle Materie als normale Materie da.
Ja, aber die normale Materie ist ja nur das ein Milliardstel, das übrig geblieben ist von der Gesamtmaterie, die entstanden ist.
Ne? Ah, na, vielleicht war noch irgendwie gleich viel dunkle Materie wie Materie da, aber dunkle Materie war keine antidunkle Materie da und bei der Materie war Antimaterie da und deswegen ist jetzt weniger Materie da als dunkle Materie. Aber wenn ich da jetzt beim Podcast spontan draufkomme, haben sich das sicherlich 100 Teilchenphysikerinnen und Physiker schon längst überlegt.
Genau. Drum hören wir da jetzt am besten gleich auf und gehen zur nächsten Frage, die auch noch mit diesem Anfangszustand des Universums zu tun hat. Nämlich möchte Tillmann wissen, was mit dieser unfassbar großen Menge an Strahlungsenergie passiert ist, die bei der Annihilation entstanden sein müsste. Ja? Also Teilchen entstehen, Teilchen löschen sich wieder aus und es kommt Energie dabei raus. Wo ist diese Energie hin? Und dann dem fügt er noch hinzu, ist sie Teil der kosmischen Hintergrundstrahlung?
Ich glaube nicht, oder?
Doch.
Ah, okay.
Genau das ist die kosmische Hintergrundstrahlung. Also diese Energie, man muss sich das so vorstellen, ja, die Energie im Urknall entsteht, wie, warum und so weiter, wissen wir nicht. Es ist auf jeden Fall extrem viel Energie da, extrem dicht, extrem heiß. Also es ist eigentlich eine Energiedichte, ja, auf die es ankommt. Und diese Energie wandelt sich um in Teilchen. Diese Teilchen wandeln sich wieder um in Energie. Das heißt, es bleibt ja die Energiemenge, die Energieteilchenmenge mehr oder weniger gleich. Es wird da keine zusätzliche Energie hinzugefügt durch diese Annihilation, ja? Die war ja vorher schon da, sonst wären die Teilchenpaare ja gar nicht entstanden.
Ja, du hast recht, ich habe mir vorhin was ganz falsch gedacht, aber du hast da recht, natürlich die kosmische Hintergrundstrahlung war da, ich habe jetzt mit kosmischer Hintergrundstrahlung nur das verbunden, das, was dann quasi 400.000 Jahre nach dem Urknall angefangen hat, sich auszubreiten. Das ist ja, die ist ja da nicht erst entstanden, das war mein Denkfehler, die war vorher schon da, die Hintergrundstrahlung, die ist nicht erst 400.000 Jahre nach dem Urknall entstanden, da hat sie erst angefangen, genau, sich auszubreiten, aber die muss ja vorher da gewesen sein, die Strahlung.
Es ist so, dass die kosmische Hintergrundstrahlung natürlich in dem Sinne erst 400.000 Jahre nach dem Urknall entstanden ist, die wir sehen, ja, also die Photonen, die wir da sehen, wurden zum ersten Mal frei zu dem Zeitpunkt, ja, aber es ist die Energie, die am Anfang da war und diese Teilchen erzeugt hat, die dann wieder in Energie übergegangen sind, dann wieder in Teilchen, ja, das hat einfach so hin und her geschaukelt, die dann abgekühlt ist, irgendwann war nicht mehr genug Energie da, um diese Teilchenpaare in großen Mengen zu erzeugen. Und das, was übrig war an Energie, ist einfach weiterhin abgekühlt durch die Expansion des Universums. Und irgendwann ist das Universum dann durchsichtig geworden und dann sehen wir die kosmische Hintergrundstrahlung. Ja. Aber es ist quasi die gleiche Energie, die dann in weiterer Folge die kosmische Hintergrundstrahlung verursacht hat.
Das heißt, wenn ihr irgendwo noch ein altes Radio rumstehen habt und mit dem man quasi so Störrauschen empfangen kann, es ist ja, mittlerweile ist das ein Fakt, den man bei Vorträgen kaum noch verwenden kann, weil kein Mensch hat mehr irgendwie so Röhrenfernseher, die rauschen und Radios, die rauschen, hat auch keiner mehr, weil alles digital läuft. Aber früher, wie wir noch jung waren, ja, in der guten alten Zeit, da hatten
guten
wir
alten Zeit.
Ja, da hatten wir Fernsehapparate, wo man am Senderknopf drehen konnte, wo dann zwischen den Sendern Rauschen war und am Radio das gleiche. Und dieses Rauschen ist einfach so die Störstrahlung, also einfach Zeug, das halt einfach so durch die Atmosphäre rauscht und von Antennen aufgefangen wird. Und ein winziger Teil davon ist tatsächlich kosmische Hintergrundstrahlung. Das ist meistens halt irgendwas anderes, ja. Aber der winzige Teil davon ist wirklich kosmische Hintergrundstrahlung. Das heißt, wenn man so das Radio auf Rauschen einstellt, dann fängt die Antenne einen minimalsten Teil ein der kosmischen Hintergrundstrahlung. Das heißt, ein kleines bisschen Rauschen ist quasi Rauschen vom Urknall. Oder, wie wir jetzt wissen, dank dir, wir können quasi den Antimaterie-Lichtblitz vom Urknall im Radio hören.
Ja, und wer möchte dann noch Podcasts hören, von dem Rauschen des Universums zu hören? Ja,
alle möchten das hören, die solche Informationen hören. Weil wenn man einfach nicht weiß, was da rauscht, macht es ja keinen Spaß. Da muss man zuerst einen Podcast hören, dass man weiß, was da rauscht.
Genau. Und es ist auch irgendwie sehr schwer abzuschätzen, wie viel von diesem Rauschen da irgendwie kosmische Hintergrundstrahlung ist. Man findet die diversesten Quellen.
Ja, vieles nicht.
Von irgendwo von 1% bis hin zu ein Hunderttausendstel oder so. Also es ist irgendwie wenig auf jeden Fall. Aber es ist da. Ja. Und real.
Ich habe irgendwo mal eine Rechnung, die vielleicht weiß jemand aus der Hörerschaft das, ja, weil ich habe eben die surischen Länge. Ich habe irgendwo auch mal so eine Abschätzung zur Hintergrundstrahlung gesehen, weil die kannst du ja auch quasi als nicht unbedingt als Rauschen interpretieren. Strahlung überträgt ja auch Energie immer ein bisschen, ja. Das heißt, merkt man, wenn ich jetzt rausgehe, die Sonne scheint, dann wird mein Kopf warm, ja, weil halt die Strahlung Energie überträgt. Und meiner noch mehr als deiner, weil du noch Haare hast und ich nicht auf dem Kopf, ja. Und irgendwo habe ich mal gelesen, eine Zahl, um wie viel dich quasi so die kosmische Hintergrundstrahlung dein Kopf aufwärmt, wenn du draußen rumläufst. Und ich kann mich nicht mal an die Zahl erinnern und ich kann mich noch nicht mehr erinnern, wo ich es gelesen habe, aber falls jemand die Quelle kennt, würde ich gern nochmal schauen, was das für eine ist, weil vielleicht ist es eine gute Quelle und dann kann man die Informationen verwenden, weil es ist noch der bessere Vergleich heutzutage als das Radio, das keiner mehr kennt.
Ja, genau. Und vor allem ist es ja auch lustig, weil das sind Mikrowellen, der kosmische Hintergrund ist aus Mikrowellen und dann haben Leute natürlich immer gleich die Assoziation, das wärmt auf, ne? Kann man damit kochen? Genau. Eher nicht. Ja, aber es ist auf jeden Fall extrem faszinierend. Die kosmische Hintergrundstrahlung ist eines der faszinierendsten Kapitel des Universums, das es überhaupt gibt.
Ja, im Universum ist auch der Hintergrund spannend.
Genau. So ist es. Ich habe noch eine Frage für dich, ganz ja, speziell. Das ist eine sehr schöne Frage von Florian, also einem anderen Florian, der wissen möchte, ob man auf diversen kleineren Himmelskörpern, kleiner als der Mond natürlich, stehen kann. Und ob es da irgendwo eine Grenze gibt, wann etwas zu klein ist oder zu wenig Masse hat, dass man dort gehen, stehen, springen könnte. Wann man dann in den Weltraum hinaus driften würde, wenn man nur einen Sprung macht. Und wie das eben so ist mit Asteroiden zum Beispiel, möchte er gern wissen, ob man auf denen herumspazieren kann.
Ja, wie wir alle wissen vom kleinen Prinzen, ja, kann man auf kleinste Asteroiden stehen. Nein, das ist eine interessante Frage. Die ist, ich kann es jetzt spontan nicht mit Zahlen beantworten. Also man muss sich mal fragen, was heißt stehen? Also ich kann mich natürlich irgendwo hinstellen. Wenn ich jetzt in der Schwerelosigkeit bin, auf der Raumstation zum Beispiel, ja, da ist Stehen schwer, ja, weil da ist tatsächlich, da bin ich im Schwerelos, nicht weil die Anziehungskraft der Raumstation so schwach ist, sondern weil ich halt mit der Raumstation gemeinsam um die Erde herumfalle. Also ich kann meine Füße da schon irgendwo auf einen Boden, nicht im Sinne, aber auf eine Wand oder auf irgendwas drauf tun, aber die werden halt dort nicht bleiben, weil schon die kleinste Störung reicht, um da halt wieder wegzudriften, weil wir im freien Fall sind. Wenn wir jetzt auf einem Himmelskörper sind, haben wir eine ähnliche Situation. Also da hängt es dann teilweise davon ab, welche Form dieses Objekt hat und wie die Masse verteilt ist. Denn ab einer gewissen Grenze, und die liegt so ungefähr bei, ja, 600, 700.000 Kilometer rum, wenn wir davon ausgehen, dass das Objekt jetzt eine halbwegs normale Zusammensetzung hat, also jetzt aus ein bisschen Gestein und Eis besteht, ja, ab dieser Größe ungefähr reicht die Gravitationskraft, die das Objekt auf sich selbst ausübt, nicht mehr aus, damit das Ganze eine runde Form hat. Ja, also im hydrostatischen Gleichgewicht, sagt man. Also dann zieht er sich unter seinem eigenen Gewicht nicht mehr symmetrisch zusammen. Ja, und wir kriegen eben keinen runden Himmelskörper, sondern eben sowas Unförmiges, wie halt so Asteroiden, kleine Asteroiden ausschauen. Ja, oder wie, wer sich erinnert an die Bilder, die die Raumsonde Rosetta von dem Kometen Churyumov-Gerasimenko gemacht hat. Das war ja auch komplett unförmig. Und da wird's interessant beim Stehen, ja. Wenn du da so wirklich, ich verlinke nochmal Bilder, wer es nicht im Kopf hat. Also Churyumov-Gerasimenko, bei dem als Beispiel bleiben. Das war ja so zusammengesetzt aus, das waren so zwei Brocken, ein größerer, ein kleinerer, alle so beide so ein paar Kilometer groß ungefähr, größenordnungsmäßig so übereinander gesetzt, so ein bisschen wie so eine sehr, sehr verformte Badeente, genau. Mhm. Und da kann man sich jetzt vorstellen, ja, wenn ich jetzt auf diesem kleineren, auf dem Kopf der Badeente quasi stehe, ja, dann habe ich quasi unter mir ein bisschen Masse, aber ich habe auch neben mir sehr viel Masse, weil da ist auch dieser größere Brocken, ja. Das heißt, da ist die Richtung, in die mich die Anziehungskraft zieht, und die auch noch sehr, sehr schwach ist natürlich, aber in die Richtung, in der mich diese Anziehungskraft zieht, ist nicht unbedingt die Richtung, die quasi senkrecht durch meine Körpermitte nach unten geht. Weil dann ist quasi mein lokales unten ganz woanders. Dann würde ich irgendwo vielleicht so schräg an der Seite, so am Hals von der Ente stehen, weil das der Punkt ist, wo mich die Anziehungskraft hinzieht. Und wenn du dann auch noch dort wärst, dann würdest du vielleicht irgendwo ein paar hundert Meter weiter woanders stehen, und für dich wäre unten eine ganz andere Richtung, weil die Massenkonzentration, die Gravitationskraft ausübt, eben nicht gleichmäßig verteilt ist. Das heißt, das bringt nochmal eine ganz andere Schwierigkeit in das Konzept des Stehens. Und ich kann jetzt tatsächlich nicht sagen, ab welcher Grenze das stattfindet, ab wann man nicht mehr stehen kann, weil das kannst du auch irgendwelche Schuhe bauen mit, weiß ich nicht, Haken unten dran oder sonst irgendwas, dass du halt dann besser verankert bist.
Gravity Boots.
Ja, so machen sie auch die Raumsonden. Die haben ja auch irgendwie, die halt dann landen wollten. Das war ja der Grund, warum Rosetta eben damals, also die Landeeinheit viele, warum die eben nicht korrekt gelandet ist, weil das Problem eben war, wenn du damit drunter kommst, selbst wenn du langsam landest auf so einem Objekt mit schwacher Anziehungskraft, ja, dann prallst du wieder ab. Wenn du die Geschwindigkeit nicht exakt auf Null drosseln kannst, und das geht halt nicht so exakt, dann prallst du ab. Und deswegen hat die ein paar Mechanismen gehabt, um sich da zu verankern, unter anderem eben so eine Harpune, die sich dann quasi in den Boden schießt, damit sie sich festhalten kann. Und das hat halt nicht funktioniert. Und drum ist viele, die Landeeinheit quasi abgeprallt und so, glaub, dreimal auf dem Boden aufgedetscht, bis sie dann irgendwann mal tatsächlich liegen geblieben ist. Also
ja, das arme kleine Ding. Ja.
Aber
also ich habe mir es auch noch kurz angeschaut, und zwar ist, was Florian vielleicht mit seiner Grenze meint, zum Beispiel Phobos, der kleine Marsmond.
Ich glaube, Phobos ist ein Mond, da kannst du wirklich aus eigener Körperkraft ins All springen.
Genau, also du könntest dort schon stehen, aber du würdest ungefähr nur ein Tausendstel deines Gewichtes wiegen. also dein Gewicht quasi in Gramm statt Kilogramm. Und du könntest tatsächlich mit einem guten Sprung dich in den Weltraum hinaus befördern.
Ja, das ist dann, wäre die Raumfahrt viel leichter dort. Aber darauf passen einmal stolpern und schon.
Ja, genau. Aber es ist das finde ich auch gut, wenn man sich so ein bisschen, wenn man versucht, die Perspektive mal ein bisschen so zu wechseln, ne, dass das einfach nur Stehen nichts Selbstverständliches ist im Weltraum. Ja.
Ich weiß nicht, war das eine ältere Frage oder kam die erst kürzlich rein?
Oh, gute Frage.
Weil
keine Ahnung.
Seit ein paar Tagen sehe ich auf Twitter und glaube auf Facebook immer wieder so ein Video durchrauschen, so eine Computeranimation, wo du so eine Person im Raumanzug, die auf den verschiedensten Himmelskörpern steht und in die Luft springt, wo du dann siehst, wie hoch sie kommt dabei. Das ist, also ich habe jetzt noch nicht, auf den ersten Blick hat es plausibel ausgeschaut, es ist sehr schön animiert. Ich weiß nicht, was die Quelle ist davon, also wirklich so, wo dann so der Staub noch aufstiebt vom Boden und du siehst halt irgendwie Merkur, Venus, Erde, Mars, Mond, wie hoch die da hüpfen und dann habe ich gedacht, okay, was machen sie jetzt mit den anderen, Jupiter, Saturn? Da siehst du dann die Person auf so einer schwebenden Plattform in der Atmosphäre der Planeten stehen und wie hoch sie da hüpfen. Das ist halt nett. Also das ist irgendwie auf Jupiter, kommst du gerade irgendwie 20 Zentimeter hoch und dann irgendwie am Ende, ich glaube, es war eine amerikanische Produktion, weil am Ende ist Pluto natürlich auch noch dabei. Und die Amerikaner wollen ja, dass Pluto weiterhin ein Planet ist. Und da kannst du, glaube ich, irgendwie 7 Meter hoch hüpfen, wenn du da hochspringst. Also vielleicht, wenn ich das noch finde, das Video, und wenn ich es dann die Quelle als halbwegs seriös befinde, dann verlinke ich das auch noch. Das ist schön animiert, also es schaut schön aus. Mhm. Man sieht wirklich, wie hoch man hüpfen kann, wenn man hochhüpfen kann.
Ja, und auf Phobos, wie gesagt, kannst du so hoch springen, wie du möchtest. Okay, und dann haben wir auch noch eine schöne Frage von Christian, beziehungsweise gleich zwei Fragen. Christian, das ist auch eine sehr interessante Frage. Und ich glaube, ich lese die jetzt einfach so vor, ja. Und er sagt, dass ihm beim Austausch mit verschiedenen Menschen immer wiederholt das Phänomen begegnet, dass ihnen ebenso wie mir anfangs beim Nachdenken über das Universum unwohl bis hin zu physischem Übel und Schwindel wird.
Ja. Okay. Schwindel
auftritt, ja, das habe ich schlecht vorgelesen. Also einfach der Gedanke an das Universum und die Unendlichkeit, die Ausdehnung, die Skalen und so weiter verursachen ein Unwohlsein, ein Schwindelgefühl. Und das sich dann nach einiger Zeit einfach auch legt, weil man sich dann ein bisschen schon daran gewöhnt hat vielleicht. Und er möchte wissen, ob wir das kennen und ob das etwas ist, was wir aus eigener Erfahrung nachvollziehen können und wie sich das erklären lässt.
Also tatsächlich kenne ich das nicht. Also wenn mir ist schon mal schwindelig geworden und Unwohlsein, aber das hat dann meistens andere Gründe gehabt. Ich habe, das ist nicht, was du schon wieder denkst, ja, man kann auch aus absolut harmlosen Gründen kann einem Unwohlsein dann schwindelig werden. Aber
klar.
Ich habe tatsächlich, beim Universum, auch beim Nachdenken, das habe ich nicht gehabt, kann ich nicht bestätigen.
Ja, ist lustig, ja, aber ich habe das sehr wohl. Also das ist etwas, das ist auch ein Phänomen, das nicht so ungewöhnlich vielleicht ist, wie man sich das vorstellt, wenn man das nicht hat. Also es haben tatsächlich viele Leute, und da gibt's auch verschiedene Begriffe dafür, zum Beispiel Astrophobie.
Okay.
Ist eine. Aber was ich viel schöner finde, ist der Name Cosmic Vertigo, kosmische Höhenangst.
Kosmische Höhenangst. Das,
ja, also Vertigo ist ein bisschen auch so ein generelles Schwindelgefühl, aber oft einfach durch Höhe verursacht. Ja.
Das kenne ich schon. Also
ich habe das sehr wohl.
Also
wenn ich darauf schaue, dass man irgendwie so das Gefühl hat, dass es plötzlich unter einem ist und man da irgendwie hineinfällt in dieses Universum. Ja. Es ist fast so eine Art Höhenangstgefühl. Ich kenne das sehr gut.
Nee, das kenne ich nicht. Also was ich kenne tatsächlich, ich habe keine Höhenangst. Also ich habe tatsächlich kein Problem mit Höhe. Ich bin auch schon Bungee-Jumpen gewesen und so. Also das habe ich nicht. Aber was ich halt habe, ist, wenn ich tatsächlich irgendwo gefährlich in der Höhe bin oder scheinbar gefährlich. Ja. Da gibt ja diese Panoramastege, wo du auf so über irgendwelche großen Abhänge dann rausgehst. Und da
Teufelszeug.
Obwohl ich finde das super, weil ich das, wie gesagt, auch cool finde, aber da habe ich wirklich das Gefühl, du gehst da raus und auch wenn ich jetzt tatsächlich bewusst weiß, mir passiert jetzt nichts, das ist sicher, aber das ist so diese eine körperliche Reaktion, wo es das so ein bisschen so was innerlich zusammenzieht und so, also das kenne ich schon, diese rein körperliche Reaktion, wo ich bis heute nicht weiß, wo die genau herkommt, also wann man die hat, und das kenne ich schon, aber ich habe tatsächlich so diese klassische Höhenangst oder eben auch bezogen auf die Astronomie habe ich noch nicht erlebt bis jetzt.
Ja, es ist nicht wirklich eine, ich glaube, es ist nicht wirklich Angst. Es ist das Wort, das deutsche Wort Höhenangst trifft es nicht ganz so gut. Darum ist das Cosmic Vertigo ein besserer Begriff. Es ist mehr eine, es ist eben so dieses, genau wie du es beschreibst, ne? Es ist dieses leichte, zusammendrehende Gefühl im Magen. Ja? Es verkrampft sich einem ein bisschen was. Aber es ist nicht unbedingt auch unangenehm, finde ich. Ja? Also es ist irgendwie so ein bisschen aufregend auch.
Ich habe das oft auch, wenn ich andere Leute sehe, die irgendwo rumkraxeln.
Ja, das kenne ich auch, ja. Ja, also und es gibt da tatsächlich auch einen Podcast mit dem Titel Cosmic Vertigo.
Oh, und den wer macht den?
Macht eine befreundete Astronomin, Amanda. Stimmt, also der ist auf Englisch.
Ich habe den, genau, da habe ich schon mal, den habe ich mir, warum habe ich, höre ich den nicht? Ich habe den runtergeladen oder ich habe gesehen, dass die Amanda den macht, aber ich habe es dann irgendwie nicht gehört, vielleicht habe ich den nicht gefunden in meinem Podcatcher. Aber ist der immer noch aktuell? Läuft er noch?
Das weiß ich nicht. Du weißt ja, ich höre keine Podcasts.
Ach, das, aber dann muss ich mal.
Kontroversiell schon wieder.
Ich schaue nach und verlinke es in den Shownotes dann, wenn er doch läuft. Aber ich kann mich erinnern, dass ich mal gesehen habe und dann, ich gehe nicht davon aus, dass er schlecht war, weil sonst, das wäre der andere Grund, warum ich dann aufgehört hätte, ihn zu hören. Also vielleicht habe ich ihn einfach nicht im Podcatcher gefunden oder sonst irgendwas. Ich schaue nochmal nach und verlinke ihn dann,
falls. Ja, ich glaube, er war auf jeden Fall auch recht lustig. Also es ist schon halt natürlich Englisch. Amerikanisches Englisch muss einem liegen. Nein, sie machen das super. Und ich glaube, also ist vielleicht jetzt nicht mehr, gerade nicht mehr aktuell, aber noch bis vor ein, zwei Jahren, glaube ich, haben sie noch auf jeden Fall noch Folgen gemacht. Ja, schaut euch das an. Genau. Und dann gibt es noch eine zweite Frage von Christian, die sich eben auch schon wieder ein bisschen mit dem kosmischen Hintergrund und mit dem Anfang des Universums beschäftigt. Nämlich möchte er wissen, ob das weiteste Licht, das wir empfangen können, tatsächlich aus 14 Milliarden Lichtjahren Entfernung kommt. Und da es ja aus allen Richtungen von der Erde aus kommt, müsste man doch ein Zentrum des Universums irgendwo festmachen können oder eben einen Punkt, aus dem sich das alles ausgedehnt hat, das ganze Universum.
Ja, haben wir das nicht schon beantwortet in unserer Kosmologie-Spezialfolge?
Haben wir das schon beantwortet?
Mittelpunkt des Universums. Da war sicher die Frage, wo der Mittelpunkt des Universums ist drin.
Dann beantworten wir es einfach nochmal.
Ich
Weil
oder
diese
du?
Frage kommt immer noch ab und zu. Und es ist einfach so, dass es diesen Punkt nicht gibt, beziehungsweise, dass dieser Punkt überall ist.
Ja.
Und genau darum ist ja auch die kosmische Hintergrundstrahlung überall. Also eben weil die von überall her kommt und aus allen Richtungen und überall um uns herum gleichmäßig ist, bedeutet das, dass dieser Urknall überall war und nicht an einem ausgezeichneten Punkt irgendwo, sondern alle Punkte.
Man kann sich
es
auch
gibt waren mal im Urknall drinnen, ja.
Man kann sich auch insofern vorstellen, gut, vorstellen kann man sich eh nichts mit dem Ganzen, aber man kann sich insofern vorstellen, dass ja der Urknall nicht im Universum stattgefunden hat. Ja. Also da war kein Universum und in dem hat es an einem bestimmten Ort Bumm gemacht und dann ging von dem aus alles aus, sondern das gesamte Universum ist beim Urknall entstanden. Das heißt, das Universum war beim Urknall ein Punkt und dieser Punkt ist größer geworden. Ja, das heißt, der Urknall, also alle Punkte, die es heute gibt, waren in diesem einen Punkt damals konzentriert zusammengedrückt. Das heißt, alle Punkte waren früher ein Punkt und als sich das Universum ausgedehnt hat, sind diese ganzen Punkte halt dorthin gewandert, wo sie jetzt sind, vereinfacht gesagt. Und damals war aber jeder Punkt der Punkt, in dem das Universum entstanden ist und jeder Punkt der Punkt, aus dem die Hintergrundstrahlung kommt. Und deswegen kommt die Hintergrundstrahlung heute halt aus jedem Punkt des Universums und deswegen ist jeder Punkt der Punkt, an dem der Urknall stattgefunden hat.
Mhm. Wenn das verständlich war. Ich finde aber den Begriff, ja, ich glaube schon, aber ich finde auch den Begriff oder den die Aussage, der Urknall hat nicht im Universum stattgefunden, ein bisschen irreführend, weil das suggeriert, dass er außerhalb des Universums stattgefunden hat. Und dann fragen sich die Leute wieder, hä, aber außerhalb, was ist da außerhalb, gibt es einen außerhalb und so weiter. Ne? Also es war, der Urknall hat nicht an einem Punkt im Universum begonnen, sondern der Urknall war das Universum, ja, war alles im Universum. Ja, alles im
Punkt,
Universum
dem
hat im Urknall begonnen. Ja.
Ja. Der Urknall war der Punkt, an dem das Universum begonnen hat.
Genau. Und der ist jetzt überall, dieser Punkt. Okay, haben wir das auch beantwortet?
Sehr gut.
Und dann gibt's noch eine letzte Frage. Die ist auch super. Die ist schon eher älter. Und zwar ist sie von Timmy, der wissen möchte, wie sich Plasma anfühlen würde. Ja, also Plasma eben der Zustand, in dem das ganz frühe Universum war, in dem das Universum war, als es diese kosmische Hintergrundstrahlung ausgesendet hat. Ja. Da war das ganze Universum plasmaförmig. Jetzt ist ein Plasma zum Beispiel ein Stern. Ja. Ein Stern ist das klassische Beispiel dafür. Genau, und wie fühlt sich das an? Eher breiartig oder doch gasartig, fragt er.
Okay, ich habe keine Ahnung. Es muss sich mal heiß anfühlen, würde ich sagen, weil es war auf jeden Fall heiß.
Ja, ich glaube, es ist irgendwie, wenn es ums Fühlen geht, eher problematisch, dass es so heiß ist, also immer mindestens mehrere tausend Grad heiß, Plasma, ja, dass es einfach so heiß ist, dass das mit dem Anfühlen schwierig wird.
Ja, ja, also ich habe gerade mal geschaut, also ich habe kurz wieder gegoogelt, es gibt etwas, das heißt kaltes Plasma oder nicht thermisches Plasma, also Plasmen, die sich nicht im thermischen Gleichgewicht befinden, wo die Temperatur, also wo auch der Druck auch gereinigt sein kann, also die können anscheinend auch Niedrigtemperaturplasma geben und oder jetzt, ich verlinke da einfach was, weil ich verstehe das selbst nicht, weil da geht es nämlich um Medizin. Das heißt, es gibt eine Plasmamedizin und du kannst.
Aber bist du dir sicher, dass das nicht um Blut
nein, nicht um Blut. Das steht tatsächlich hier die Anwendung von physikalischen Plasmen für therapeutische Zwecke. Ja, also es ist Gott, wirklich.
Das hört sich unangenehm an.
Ja, man verwendet es dann hier zur Beeinflussung der Wundheilung, der Geweberegeneration, entzündliche Erkrankungen. Zum Einsatz kommen Niederdruckplasmen verschiedenster Zusammensetzung. Typische, also ich habe keine Ahnung, das kann okay, ich mir nicht leisten, da kenne ich mich nicht aus, aber geh doch einfach zum Arzt und frage mal, ob er dir mal so ein Niederdruckplasma auf die Hand geben kann, ich habe keine Ahnung, was man damit
und
macht.
Dann sag uns Bescheid, wie es sich angefühlt hat.
Ja. Genau.
Das ist ja auch das Ding am Plasma, dass es extrem, also dass es meistens anscheinend extrem heiß ist, aber eben ganz unterschiedliche Dichte haben kann, ja, also in einem Stern drinnen ist die Dichte sehr hoch. Und da fühlt sich sicher anders an als jetzt im interstellaren Raum oder intergalaktischen Raum. Ja, der Raum zwischen den Galaxien ist ja ebenso mit einer Art Plasma gefüllt. Das ist aber extrem dünn. Ja? Also dieses Plasma kann sehr sehr unterschiedliche Zustände annehmen. Ja? Aber ja, frag einfach mal deinen Hausarzt.
Ein kaltes Plasma, ich zitiere nochmal, ist ein gasförmiger Mix niedriger Energie aus ionisierten Molekülen, Elektronen und Staubpartikeln. Und das wird dir irgendwo hingeströmt, geschossen, gespritzt. Ich habe keine Ahnung, was man damit macht, aber es dürfte tatsächlich eine wirksame, in bestimmten Bereichen eine wirksame medizinische Therapie sein.
Sehr interessant, habe ich auch noch nie gehört, aber ja.
Ja,
vielleicht gleich bei meiner Astronautenuntersuchung ausprobieren.
Genau, sagst du mir einmal hier der Flug Gesundheitsuntersuchung und ein Schuss kaltes Plasma.
Das ist ja etwas something to look forward to, ne?
Genau.
Gut, das war's von den Fragen. Und ich glaube, wir haben jetzt noch einen weiteren Programmpunkt, oder?
Genau, es gibt ja seit letzter Folge die kurze Rubrik Neues von der Sternwarte, habe ich sie mal genannt. Wir haben ja in der letzten Folge über das Astronomiestudium gesprochen und die Leute haben sich sehr gefreut, deine Homepage gefunden zu haben. wo wir haben über unser eigenes Studium gesprochen, weil natürlich wir viele Fragen übers Studium immer bekommen und weil wir beide schon länger aus der Uni raus sind und konkret zum Ablauf des modernen Astronomiestudiums, also mit den ganzen Moodle und Zeug, so was da alles so jetzt gemacht wird, nicht beantworten können, habe ich angefangen mit meiner Freundin, die gerade Astronomie studiert, ein bisschen über das Studio zu sprechen. Und da machen wir halt jetzt in jeder Folge nach den Fragen vor dem Rest kurz 5-6 Minuten ein paar Einblicke in das Astronomiestudium, in der besonderen Konstellation, dass es eben meine Freundin ja schon ein bisschen länger her ist, dass sie ihre Schulzeit beendet hat und sie hat auch was anderes zwischendurch studiert, also sie ist Späteinsteigerin und das, wie wir dann auch aus dem Feedback gehört haben, es gab auch ein paar Leute, die es auch so geht, ja, die auch erst später sich entschlossen haben, ein Astronomiestudium anzufangen und da sehr erfreut waren, dass sie nicht die einzigen sind und dass sie dann quasi ihre Probleme auch dann mit jemandem besprechen können oder ihre Fragen, muss ja kein Problem sein, ihre Fragen mit jemandem besprechen können, an dem es auch so geht. Also wenn ihr auch dann Fragen zum Studium habt und speziell Fragen, wie es ist, wenn man ein Studium erst anfängt, wenn man schon was anderes studiert hat, schon gearbeitet hat, dann ja, schickt sie uns. Alle Fragen übrigens immer an fragen@dasuniversum.at. Schickt uns das und alles, was das Studium betrifft, das leiten wir dann gerne an Evi weiter. Und in dieser letzten Einblick haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was einen dazu bringen kann oder davon abhalten kann, Astronomie zu studieren und was es braucht, um sich zu trauen, Astronomie zu studieren. Das kommt jetzt. Wir sind wieder hier, um über das Astronomiestudium zu sprechen mit Evi. Hallo. Oh,
hallo.
Ja, hallo. Wir haben beim letzten Mal kurz darüber geredet, dass du dich ja erst sehr spät entschieden hast, Astronomie zu studieren, nachdem du schon fast 20 Jahre lang gearbeitet hast und davor was anderes studiert hast. Und meine letzte Frage an dich beim letzten Mal war ja, wieso du das nicht früher gemacht hast? Wieso hast du nicht Astronomie studiert, so wie halt die Leute nach der Schule, die sich für Astronomie interessieren, halt an der Uni Astronomie studieren? Und du hast gesagt, du hast bist nicht auf die Idee gekommen.
Ja, richtig, ja.
Ja, aber das ist normalerweise, also die Idee, also ich habe ja auch nach der Schule Astronomie studiert und ich habe mich für Astronomie interessiert und habe gedacht, okay, das ist sehr cool, mit dem will ich mich weiter beschäftigen und dann habe ich halt gedacht, okay, dann mache ich das halt jetzt. Also die Idee war eigentlich in Interesse angelegt. Also was war das, gab es irgendwelche konkreten Hinderungsgründe? Also irgendwas musste ich ja davon abgehalten haben, diesen Gedanken weiterzuverfolgen.
Ich glaube, dass meine Entscheidungsgrundlagen damals eine andere waren, als sie es heute sind. Also ich glaube, dass oder ich denke, dass ich damals die Wahl des Studiums schon darauf ausgelegt habe, dass ich es erstens schnell studieren kann und wo ich dann auch relativ, unter Anführungszeichen, sicher einen Job bekomme. Also es war bei mir vielleicht auch nach wirtschaftlichen Überlegungen und die Werbung hat mich damals sehr interessiert auch. Also ich wollte in die Werbung eigentlich auch gehen. Und deswegen war da, glaube ich, die Entscheidung dann eher so in die Richtung. Also, und vielleicht hätte ich es mir auch gar nicht zugetraut. Also, vielleicht ist es ein bisschen feige, vor allem jetzt auch so zurückblickend das zu betrachten. Ich glaube, dass ich auch ein Studium wählen wollte, bewusst, wo ich es mir zugetraut habe, dass ich es auch auf jeden Fall schaffe.
Hätte es was geholfen, wenn dich jemand quasi animiert hätte und gesagt hätte, irgendwie, wenn dich das interessiert, dann mach's. Oder Lehrerinnen, Lehrer, Familie, Freunde, wenn die dich da irgendwie jetzt quasi unterstützt hätte, oder wäre das schwer, das im Nachhinein zu sagen, oder wäre das egal gewesen? Also hättest du einfach gesagt, okay, ich will jetzt das Studium machen, damit ich schnell fertig bin und Geld verdiene, oder?
Ich glaube, wenn man mir gezeigt hätte, dass man damit auch einen Beruf tatsächlich auch ergreifen kann und dass man das dann auch tatsächlich später ausüben kann, dass es jetzt eben nicht etwas ist, wo man dann, weiß nicht, vielleicht erstens einmal 20 Jahre auf der Uni sitzt als Langzeitstudent und danach irgendwie auch überhaupt keinen Job hat oder keine Jobaussichten hat, wenn man dann in dem Sinne vielleicht keinen Beruf hat, dann kann ich es mir eigentlich schon gut vorstellen, dass ich es vielleicht genommen hätte oder gewählt hätte.
Ja, also ich bin 9 Jahre auf der Uni gesessen bis zum Doktortitel, also so lang dauert es nicht. Aber das heißt, dir haben Astronominnen und Astronomen gefehlt.
Ja, möglich, ja. Ich hatte auch, also im Physikunterricht oder so, ich glaube, wir hatten noch nicht wirklich astronomische Themen. Also ich weiß, dass wir irgendwann einmal noch Relativitätstheorie natürlich geschnitten haben und so ein bisschen. Das fand ich super spannend und ich war dann immer ein bisschen enttäuscht. Also mir ist das auch im Unterricht, glaube ich, zu kurz gekommen, als dass ich es wirklich dann in die Überlegung vielleicht auch reingenommen hätte. Also ich glaube, wenn es vielleicht stärker als Unterrichtsfach oder ein Schwerpunkt da gewesen wäre, wäre ich vielleicht eher auf die Idee gekommen. Aber es ist jetzt rein hypothetisch und ich glaube, es hat sich mittlerweile in der Schule auch ein bisschen geändert.
Naturwissenschaft, das ist nichts für Frauen. War das ein Thema, was du dir gedacht hast oder was dir gesagt worden ist, oder hat das überhaupt keine Rolle gespielt?
Zum Teil. Also ich muss sagen, ich bin so ins Gymnasium gegangen, also ich habe im Gymnasium maturiert. Allerdings war ich in einer fast reinen Mädchenklasse. Also wir hatten einen Burschen und deswegen waren wir per se quasi eine Mädchenklasse. Und ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass gerade in Mathematik oder so oder in Physik einfach die Anforderungen an uns nicht sehr hoch waren, die an uns gestellt wurden. Also das war jetzt nicht so, dass uns jetzt irgendein Lehrer da irgendwie durchgepeitscht hätte oder da irgendwie sehr streng war oder sowas, sondern vielleicht, ja. Aber es war jetzt nicht so, dass wir uns nicht dazu eignen. Also in Biologie zum Beispiel hatte ich eine Lehrerin und also da war in der Hinsicht überhaupt nichts zu spüren.
Ja, aber Biologie ist ja tierisch streicheln und so, das ist ja was für Mädchen. Das ist
ja, nein, aber ja, das ist, stimmt, vielleicht.
Nein, aber das habe ich jetzt nicht ernst gemeint. Aber das ist ja tatsächlich was, was man ja auch so hört, dass irgendwie so, ja, wenn schon Naturwissenschaft, dann halt irgendwie Biologie oder sowas oder Medizin, wo man sich dann so was kümmern kann.
Ja, das
was
halt, das Soziale.
Ja, ja, aber das ist ja, ich meine, das habe ich gefragt, ob diese Vorurteile da irgendwie dir begegnet sind und eine Rolle gespielt haben oder ob es halt dann die anderen Gründe waren, warum.
Ja, wie gesagt, dadurch, dass wir fast eine Mädchenklasse waren, glaube ich, lässt sich es halt schwer rauszudividieren, weil ich den direkten Vergleich nicht habe. Wenn ich vielleicht in einer normal gemischten Klasse gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht eher einen Unterschied gesehen, wie das ist zwischen den Burschen und zwischen uns Mädchen. Und so weiß ich es nicht. Also wie gesagt, ich glaube jetzt, dass die Anforderungen nicht sehr hoch waren, was jetzt die Lehrer an uns hatten, aber jetzt so direkt gespürt hätte ich es jetzt nicht.
Na, immerhin war es also keine aktiven Vorurteile.
Nein, wüsste ich jetzt nicht.
Okay. Ja, also aber du hast dich dann letztendlich entschieden, mit dem Astronomiestudium anzufangen. Und das, ja.
Wenn ich dich aber ganz kurz unterbreche, ich glaube jetzt gar nicht, dass es im schulischen Bereich war, sondern ich glaube eher vielleicht dort bei mir im privaten Bereich diese Restriktionen Mädchen und Naturwissenschaften.
Es ist deine Familie hat dir das verboten.
Nein, verboten nicht, aber ich denke doch, dass man bestimmte Sachen mitbekommt oder nicht mitbekommt, ja. Also dass du gefördert wirst und ich habe zwar alle Freiheiten gehabt, wurde aber jetzt auch nicht, also mir wurden jetzt auch keine Wege aufgezeigt.
Okay, also das dann ist auch das, was wir bei ihr schon beim letzten Mal gehabt haben. Also es haben die astronomischen Vorbilder gefehlt, also Menschen, die tatsächlich Astronomie als Beruf betreiben oder Astronomie studieren und davon im Prinzip so das, was mein Job ist und der Job unseres Podcasts genau. Und was jetzt glücklicherweise sehr viel mehr Menschen tun, nämlich halt Menschen aus der Wissenschaft, die über Wissenschaft berichten. Also wenn du damals schon hier im Internet Leute gesehen hättest auf YouTube, die von Astronomie erzählen oder im Podcast, so wie wir ihn hier machen, von Astronomen und Astronomen, die erzählen, dann hätte es vielleicht dazu geführt, dass du früher angefangen hättest.
Kann gut sein, ja.
Gut, dann ist es ja schön, dass das vielleicht, ich hoffe, das ist allgemein gültig, weil wenn das hier helfen kann, Leute dazu zu motivieren, dann ist es gut. Aber wie gesagt, du hast
genau, mach auf jeden Fall weiter.
Ja, du hast erst spät angefangen mit dem Studium. Das bringt natürlich, ich meine, ein Studium an sich ist schon was nicht so einfach ist. Ein Studium, das man erst später anfängt, wenn man schon lange berufstätig war, ist noch ein bisschen schwieriger. Und was da genau die Schwierigkeiten sind, wenn man so spät erst ein Studium anfängt, das werden wir dann beim nächsten Mal anhören und dann natürlich auch im Laufe der weiteren Folgen konkret, was im Astronomiestudium so alles passiert. Aber vielleicht so als kleinen Spoiler, also kannst du kurz, also ganz kurz, was war wirklich das größte Problem, das dir begegnet ist beim Einstieg in das Astronomiestudium?
Man sollte nicht unvorbereitet einsteigen, also Mathematik ist sicher eine Hürde und da darf man sich nicht schrecken davor.
Gut, also ich bin tatsächlich unvorbereitet eingestiegen. Ich war der Schlechteste in Mathematik in der Schule. Aber gut, ich habe mich auch nicht geschreckt davor. Ich war einfach nur schlecht, weil die Schule schlecht war. Also das werden wir dann aber im nächsten genau. Mal genau ausdiskutieren, wie das ist. Und ja, bis dahin, vielen Dank.
Gerne, bis dann. Bis zum nächsten Mal.
So, und jetzt sind wir wieder da. Warst du vorbereitet auf das Studium, Ruth?
Nein, überhaupt. Noch viel weniger.
Ja.
Ich hatte mich noch gar nicht entschieden. Also ich habe meine erste Mathematik in der Tat Vorlesung gehört, bevor ich überhaupt inskribiert war. Habe mich dann trotzdem eingeschrieben zum Studium, erstaunlicherweise, aber ja. Fand ich sehr interessant, was Evi da gesagt hat. Also was ich dem noch hinzufügen kann oder möchte, diese, was ihr Restriktionen genannt habt, diese Stereotypen.
Ja.
Das ist nicht etwas Greifbares, Identifizierbares oft. Das ist etwas, was unbewusst von überall her auf einen einprasselt. Das sind Bilder, die entstehen durch den Konsum von Medien, Filmen, Serien, Beobachtungen, was auch immer, ja. Das ist nicht etwas, das, was einem gesagt wird. Du bist ein Mädchen. Das war früher so, ja. Also ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen und auch mit etwas älteren Jahrgängen, die gesagt haben, ja, in den 70er Jahren hat man dir gesagt, wir können dir leider nur die Hälfte von dem Gehalt eines Mannes anbieten, weil du eine Frau bist. Und diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei, aber es ist halt einfach so, dass diese Restriktionen unter Anführungszeichen jetzt zu solchen Soft Problems geworden sind. Ja? Also es ist nicht mehr so offensichtlich und darum auch schwerer damit umzugehen, ja? Weil es einfach trotzdem noch da ist und von überall her kommt, ja? Ja, und man einfach damit umgehen muss.
Man sieht das halt, also man sieht, wenn man es sieht, du hast gesagt, man sieht es nicht immer oder man merkt es nicht immer direkt, aber man sieht es zum Beispiel, wenn man in ein Spielzeuggeschäft geht, also da gibt es das ganze gegenderte Spielzeug, wo irgendwie das Lego für Mädchen ist rosa und da kannst du dir irgendwie ein Haus mit Pool oder einen Friseursalon bauen und das Lego für...
Lego Friends, genau.
Genau, und dann gibt es mit anderen, da hast du halt dann die Abenteuer, die Erforscher, die Piraten oder Ritter oder sonst irgendwas. Also und das, ja, das natürlich, das ist auch das, was wir da noch ein bisschen angesprochen haben. Es fehlen halt die Vorbilder. Wenn du halt siehst, dass erstens siehst, dass ganz viele Menschen, dass Menschen überhaupt Astronomie machen als Job betreiben, dann kommst du auf die Idee, dass das auch was für dich sein könnte. Und wenn du halt dann aber immer nur siehst, als Frau immer nur siehst, dass nur Männer siehst, die den Job machen, dann kommt dir vielleicht gar nicht die Idee, dass du als Frau das auch machen könntest.
Ja. Und niemand geht freiwillig den Weg, der schwierig erscheint. Ja, also das ist irgendwie so, funktionieren natürlich unsere Gehirne in erster Linie, verfolgen wir Gedanken, die uns leicht fallen und die uns leicht kommen. Ne? Und dann, mir ist das auch mit der Naturwissenschaft, also mich hat Mathematik schon immer sehr interessiert, was ja auch dann interessant war. An der Uni war es plötzlich ganz anders, kein Wort mehr verstanden. Aber mir war das jetzt auch, ich wollte auch lange Zeit Biologie studieren. Ne? Also
ja, ist auch nichts Verwerfliches.
Also ist nichts Verwerfliches dran, natürlich nicht. Aber es ist einfach das, was einem einfällt. Ja, man kommt zuerst mal auf die Idee, die einem suggeriert wird oder die leicht zugänglich ist fürs eigene Denken. Ja, und daher kommen diese Biases. Ja, diese, ja.
Ja, wir werden in den nächsten Rubriken Folgen von Neues von der Sternwarte. Ich überlege noch, ob das noch ein guter Titel für die Rubrik ist oder nicht.
Klingt irgendwie ein bisschen, ich weiß auch nicht. Es ja. Hat für mich ein bisschen einen, ich kann es gar nicht sagen, aber irgendwas ist, es verursacht mir leichtes Cosmic Vertigo, glaube ich.
Ja, schauen wir mal. Aber auf jeden Fall, wir werden dann eh noch ein bisschen genauer über diese Schwierigkeiten sprechen. Also jetzt vielleicht auch über die konkreteren Schwierigkeiten, weil du hast ja dann die gleichen Schwierigkeiten, die du ja schon mal so hast, bevor du überhaupt anfängst, in einem unter Anführungszeichen normalen Studium, hast du ja noch mehr, wenn du dann halt das Ganze machst, wenn du schon als nach einem Berufsleben anfängst, da kommen ja nochmal ganz neue Schwierigkeiten dazu. Mm. Und die werden wir noch ein bisschen besprechen und dann halt dann den eigentlichen Teil, also wirklich, was passiert jetzt gerade, ja, also zum Beispiel irgendwie, welche Vorlesungen macht man? Viele Leute glauben, wenn man geht auf die Sternwarte und man studiert Astronomie und dann verbringt man die Zeit damit und schaut nächtelang durchs Teleskop sich den Himmel an und diskutiert über Aliens und UFOs und schaut sich Science-Fiction-Filme an. Und ein bisschen was davon stimmt, aber das meiste davon...
Ich würde sagen, so anders ist es auch für mich.
Ja, naja, es ist schon insofern anders, als dass du halt die ersten Jahre oder die ersten Semester halt mit viel Mathematik, mit viel Physik verbringst und mit eher wenig Astronomie. Also es ist nicht ganz so, wie man sich's vorstellt. Aber wie gesagt, Das besprechen wir dann alles noch in den kommenden Folgen der Rubrik. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen über das Studium habt, auch ganz konkrete Fragen zum Studium, wann, wo, wie, was abläuft, schickt sie uns und wir leiten die dann weiter an Evi, die euch das beantworten kann oder euch erzählen kann, wie es halt so läuft auf der Sternwarte. Und
genau.
Was kommt jetzt?
Nun haben wir noch Dankesworte anzubringen.
Dankesworte, dann bring das Danke.
Es geht natürlich um euch und eure Unterstützung. Wir bedanken uns wieder mal, wie immer, wie jedes Mal, ganz, ganz, ganz herzlich für all die Unterstützerinnen und Unterstützer dieses Experiments, dieses Podcasts. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Was ihr vielleicht wissen solltet, ist, dass wir von niemandem außer euch Geld bekommen für die Arbeit, die wir hier tun. Es gibt die Möglichkeit, uns einfach über PayPal Geld zukommen zu lassen. Und das haben seit der letzten Folge auch einige Leute gemacht. Und zwar waren das Christian, Tobias, Stefan, Göran, Florian, Georg, Wiebke, Matthias. Die Matthiasse tun sich wieder hervor.
Ist die Statistik weitergeführt?
Nein, habe ich leider nicht. Das machen wir nächstes Mal wieder.
Okay. Ja, weil ich, ja, okay.
Cedric, Tobias, noch ein Matthias, Martin, Thomas, Markus, Alexander, Thomas, Jochen und Johannes mit einem sehr kreativen Beitrag. Also, 42,42. Vielen Dank.
Ich weiß gerade, ich glaube, Matthias war Nummer 1 der Namensliste und ich glaube, die Thomasse waren weiter hinten. Also ich glaube, die könnten jetzt in die Top 3 aufgerückt sein. Oder waren jetzt zwei Thomas?
Thomasse könnten mittlerweile auch schon wieder gut dabei sein. Ja,
total. Ja, schauen wir mal, wie es steht.
Genau. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, uns regelmäßig zu unterstützen über eine Art Abo, das ihr abschließen könnt, wenn ihr das wollt. Das ist natürlich gut für uns, weil wir da eine gewisse Planungssicherheit auch haben, aber es bleibt natürlich alles ganz euch überlassen. Und es gibt die Möglichkeit eben, wie gesagt, regelmäßige Unterstützungen über Steady und Patreon uns zukommen zu lassen. Und das haben seit dem letzten Mal gemacht Jan, Erik und Max auf Steady und Stefan, Thomas, Edith und Jochen auf Patreon. Vielen herzlichen Dank.
Ja, ganz vielen Dank. Und ich muss mich gleich mal entschuldigen. Und ich habe mich eh schon schriftlich auch entschuldigt. Wir versprechen ja, oder wir haben ja auch versprochen, man kann einen Gruß vom Universum bekommen, was darin besteht, dass wir euch eine Grußkarte vom Universum schicken. Und erstens habe ich die noch ausständig waren, die waren schon ein bisschen länger ausständig, was daran liegt, dass Ruth und ich uns nicht so oft in Person sehen, wegen Corona und so allem. Das heißt, die Leute mussten ein bisschen warten und vor allem bei Patreon, da gibt es ja auch, kann man auch mal so angeben, dass man ab einer gewissen Spendengrenze quasi so automatische Goodies bekommt und da war eingestellt, dass man eben auch Karten bekommt und ich habe aber irgendwas bei diesen Benachrichtigungseinstellungen nicht ganz gecheckt. Jedenfalls waren da sehr viele Leute, die offensichtlich schon auf ihre Karte gewartet haben, die auch ihre Adressen angegeben haben und die keine Karte bekommen haben, aber diese Karten sind jetzt unterwegs zu Ruth, und wenn sie bei Ruth angekommen sind, damit dann auch beide Hälften des Universums ihre Unterschrift geleistet haben, werden sie sofort auf den Weg zu euch gebracht. Also wenn ihr so in, sagen wir mal, 2 Wochen noch immer nichts vom Universum gehört habt, aber was hören solltet, dann schreibt mir jetzt bitte einfach eine Nachricht, dann korrigieren wir das. Aber die Post vom Universum.
Aus dem Universum kommen aus allen Richtungen gleichmäßig zu euch an.
Ja, mal schauen. Aber sie kommen, ja. Also das haben wir jetzt korrigiert. Ja, danke für die Spenden. Das ist wichtig. Das freut uns, weil wie gesagt, gibt sonst keine anderen Einnahmequellen dieses Podcast. Wir machen keine Werbung und sonst bezahlt uns auch niemand außer euch. Das ist schön, dass wir diese Unterstützung haben. Das ist nicht selbstverständlich. Und haben wir sonst noch was zu verkünden? Weil ansonsten habe ich noch 2 kurze Sachen zu verkünden.
Ja, na dann verkünde mal.
Das erste ist, oder 3 Sachen habe ich eigentlich, ja. Denn es steht ja die Geburtstagsfolge im Raum, also steht nicht im Raum, sie steht in der Zeit, weil sie Folge 27 wird unsere Geburtstagsfolge werden. Mit Folge 27 ist das Universum dann 1 Jahr alt geworden. Wenn sie gesendet wird, und dann machen wir Geburtstagsfolge machen. Und da können wir schon langsam ein bisschen hinplanen. Ich habe mir gedacht, wenn ihr uns was schreiben wollt zum Geburtstag, dann macht das. Vielleicht, wenn ihr uns erzählen wollt, wie ihr auf den Podcast gekommen seid, was euch besonders gefallen hat in diesem Podcast, was ihr uns wünscht zum Geburtstag oder in welcher Situation ihr den Podcast hört, vielleicht sogar mit Fotos oder sowas. Das wären nette Nachrichten, die wir dann in der Geburtstagsfolge präsentieren können. Wenn ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr uns auch eine Botschaft irgendwo in einem Mikrofon sprechen und uns die Audiodatei zukommen lassen, weil dann können wir, wenn es ein besonders schöner Geburtstag ist.
Die wäre leichter zu präsentieren als ein Foto, ne?
Genau, ja. Dann können wir diese Botschaft dann auch per Audio mit einspielen. Also wenn ihr uns was zum Geburtstag sagen wollt, zum Podcast selbst, Anregungen, Kommentare, was auch immer ihr uns nach einem Jahr Universum erzählen wollt, dann macht das. Das würden wir dann in die Geburtstagsfolge einbauen. Das würde uns freuen. Ansonsten überlegen wir bis zum nächsten Mal noch ein bisschen konkreter, was im Geburtstag stattfinden wird. Aber bis dahin, wie gesagt, schickt uns was. fragen@dasuniversum.at, hello@dasuniversum.at geht auch, wenn ihr uns da was hinschicken wollt. Und dann mache ich mir immer wieder Gedanken, wie man verschiedenste Medien zur Wissenschaftskommunikation nutzen kann. Und eines, was ich noch nicht genutzt habe, ist Telegram. Ja, also Telegram gibt's ja auch als, gut, da treffen sich die ganzen Verschwörungstheoretiker und andere Deppen. Aber man kann auch sinnvoll kommunizieren über Telegram. Und ich habe gedacht, vielleicht kann man da Wissenschaftskommunikation machen. Ich weiß zum Beispiel, dass die Helmholtz-Gemeinschaft einen Telegram-Kanal betreibt und da Wissenschaftskommunikation macht. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kann man das auch mit dem Universum machen. Da kann man dann zum Beispiel auch Audiodateien hinschicken, das wäre ganz praktisch für die Geburtstagsfolge. Deswegen habe ich einen Telegram-Kanal angelegt. Ich habe aber keine Ahnung noch, wie das funktioniert. Das heißt, ich habe mal den Telegram-Kanal angelegt und ich weiß aber nicht, ob man jetzt so einen Telegram-Kanal einfach finden kann oder ob man irgendwas machen muss, damit man gefunden wird. Also schaut einfach mal, wenn ihr...
Du musst dich über die Telefonnummer vernetzen. Ja,
weiß ich nicht. Man kann auch einfach Telegram-Kanäle suchen. Also wenn man mal bei Telegram, um dich anzumelden dort, musst du halt irgendwie mit der Telefonnummer reingehen, ja, damit du überhaupt Telegram benutzen kannst, soweit ich weiß. Ja, aber wenn du mal da bist, dann brauchst du, glaube ich, keine Telefonnummer. Also das ist das, was ich sagen will. Ich werde das noch klären bis zum nächsten Mal. Aber wenn ihr das hört und wenn ihr Telegram benutzt, dann schaut doch einfach mal, ob ihr unseren Kanal findet. Und wenn ihr dort seid, sagt Hallo oder vielleicht habt ihr auch Adminrechte, weil ihr was gescheit eingestellt habt, dann macht ihr was anderes. Aber schaut mal, wie zugänglich und leicht zu finden dieser Telegram-Kanal ist. Das würde mich interessieren. Und bis zum nächsten Mal überlege ich mir genauer, wie das funktioniert und was man da alles veranstalten kann. Ja, das war, was ich noch...
Ich kenne mich auch nicht wirklich genau aus damit, aber ich hoffe, ihr...
Ja, na, wir werden es ja sehen, was passiert. Also der Kanal ist da und wenn ihr ihn findet, dann sagt uns doch Bescheid, dann überlegen wir uns, was man damit anstellen kann. Ja, sonst habe ich, glaube ich, nichts mehr zu verkünden, zu sagen. Wir haben alles erzählt, alles beantwortet, alles gesagt. Hast du noch was zu sagen?
Uns bleibt nichts mehr.
Dann bleibt dir noch die Verabschiedung.
Außer macht's es gut und bis zum nächsten Mal zu sagen, wir freuen uns auf eure Suggestionen für den Geburtstag, wir freuen uns auf eure Telegram-Suggestionen und ist Suggestionen überhaupt ein deutsches Wort?
Glaub ich weiß nicht.
Aber wenn ihr mein Österreichisch versteht, versteht ihr auch mein Denglisch. Insofern danke fürs Zuhören, alles Liebe aus dem Universum und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ging doch ohne Aussetzer.
Ja, dann, ne?